Wir sind Daniel,
Sascha
und Thorsten.
Und wir sind die Apfelnerds.
Willkommen zu Folge 42 der Apfelnerds.
Ja, hallo zusammen.
Guten Abend. Ja, und heute haben wir die Antwort auf alles, nicht wahr?
Ja, das hoffen wir doch mal, ne? Ja. Also auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, es ist ein guter Tag.
Ja, guter Tag. Ich bin nachher für die Videogucker gleich wieder im USA-Modus ausgestattet hier. Und habe auch hier oben ein gelbes Figürchen hingesetzt in Memorandum auf das gelbe Figürchen, was heute Geschichte ist. Viel Erfolg, die amerikanischen Freunde. Ihr habt es hinter euch, hoffentlich. Also zumindest jetzt für den gelben Herrn.
Ja. Und, also nicht hinter sich im Sinne von Tod. Das,
ist
das nicht gemeint.
Ihr habt ihn hinter euch gebracht.
Genau. Die Leidenszeit ist hoffentlich vorbei. Und für denjenigen, der uns schon mal schlecht bewertet hat, weil wir Trump bashen. Ja, Mail an uns. Wir genau. Tun die dann direkt in Ablage P. Das ist überhaupt gar kein Problem.
Richtig.
Aber es gibt Schlimmeres, als für Trump-Bashing kritisiert zu werden, definitiv.
Da habe ich mich sogar drüber gefreut, in gewisser Art und Weise.
Und ich habe auch sogar heute in der Tat feierlich, also nicht feierlich, aber ich habe die Amtseinführung live auf CNBC geguckt, weil mich das doch sehr interessiert hat. Erstmal, wie das abläuft jetzt wegen Corona etc. Dann war ja relativ klar, Donald wird nicht dabei sein, der erste Präsident seit, keine Ahnung, 200 Jahren oder sowas, der das nicht mitmacht. Und er ist ja dann abgedampft mit der Air Force One und nach Florida. Und ja, auf jeden Fall.
Es war nicht die Air Force One, es war die, der Hubschrauber war es, die Marine One.
Er ist mit der Marine One zu Andrew Air Force Base geflogen und dann mit der Air Force One nach Florida.
Echt?
Ja, ja.
Ah, okay, gut.
Da war er ja auch noch Präsident und der Atomkoffer war noch dabei und alle haben noch geschwitzt.
Nee. Genau, alle haben noch geschwitzt. Er hatte ja noch die Nuklearcodes und
Schwitzen ist gut. Ich habe auch geschwitzt. Leider konnte ich die Zeremonie nicht gucken, was du eben sagtest. Aber ich habe live geguckt, wie Trump das Weiße Haus verlassen hat. Weil das musste ich sehen. Ich musste sehen, ob er wirklich geht.
Ja,
oder ob sie ihn raustragen.
Das war in der Tat spannend. Aber nee, er ist ganz entgegen meiner Erwartungen relativ still abgezogen. Hat noch eine kurze Rede gehalten. Sei ihm vergönnt und dann war er weg, alles gut. Die Amtseinführung von Joe Biden war natürlich ein bisschen ruhiger durch Corona, extrem hoch abgesichert dieses Mal alles, natürlich nach dem Sturm auf das Kapitol, 25.000 Soldaten, muss man sich überhaupt mal vorstellen, in so einer Stadt. Aber verständlich musste auch sein. Naja, ansonsten war es für mich wie bei einem sehr spannenden Fußballspiel, denn ich habe bis zur Vereidigung geschwitzt und es war unglaublich spannend, wie gesagt, wie die letzten zwei Minuten von einem guten Fußballspiel, weil zuerst, das wusste ich nicht, das habe ich dann nur irgendwo vorher gelesen, wird ja die Vizepräsidentin in dem Falle vereidigt. Dazwischen hat dann nochmal Beyoncé, Jennifer Lopez, irgendwer gesungen. Und ich weiß, sie sehen komplett unterschiedlich aus, ich weiß es aber nicht. Ich bin absolut nicht so firm, was das angeht. Auf jeden Fall hat noch jemand gesungen, hat auch gut gesungen, die Dame. Ich weiß, davor hat Katy Perry gesungen, weil das war auch nicht, war Quatsch, Lady Gaga. So. Nein, ich sage ja, ich bin sehr, sehr bewandert. Und auf jeden Fall, dazwischen wurde noch gesungen und ich habe gedacht, boah, jetzt vereidige den doch endlich, ne, mit der Knallkopf da nicht mehr Präsident ist, bevor mir ja hier Joe Biden noch umfällt vor Aufregung. Das wäre dann ganz ungünstig. Also, Gottes Willen, das gönne ich ihm nicht, ne? Aber er ist ja schon gehobert nach dem Alter, das habe ich gedacht, komm.
Ja, also, solange der Vize schon vereidigt ist, ist ja gut.
Ja, ja, das stimmt. Naja, und dann haben sie ihn auf jeden Fall vereidigt, feierlich, alles gut und ich habe mich dann auch gefreut und Auf Twitter gingen dann schon die Runde rum, wie viele von diesen Nuclear Footballs sie denn haben, weil ja der eine weit weg ist und es, also laut meiner Info, da ging dann drum, es gäbe einen Designated Survivor. In meiner Info ist das nicht ganz so mit dem Designated Survivor, weil nicht die ganze Regierung anwesend ist bei dieser Amtseinführung. Das ist nur bei der Sprache zur Nation. Da ist das der Fall, dass man den braucht. Und da nicht, weil da sind noch Leute da, selbst wenn da alle von weg sind, die regierungsfähig sind. Deswegen gibt es in dem Falle zwei natürlich. Den einen, der war dann in der Nähe von Joe Biden und gültig, sobald die Amtseinführung rum ist. Bin auch mal gespannt. Also das hätte mich noch interessiert, was zu dem Zeitpunkt bei Donald los gewesen ist, ob er noch der Typ mit dem Nuclear Football, der muss ja dann wahrscheinlich abdampfen und gehen, weil der hat ja da nichts mehr verloren. Mhm. Und ob er den noch festgehalten und gesagt hat, nein, meins.
Also ich nehme mal an, dass sie da auch entsprechende Sicherheitsprotokolle für haben. Die stehen ja dann auch nicht alleine da in so einer Situation, wo der Koffer offen ist. Das ist ja dann nur der eine Typ, der ihn trägt. Die anderen tragen die Verantwortung.
Ja, das denke ich auch. Also der ist wahrscheinlich dann zusammen mit der Air Force One wieder zurückgeflogen. Der gute Mann, vermute ich jetzt mal.
Ja.
Aber wie auch immer. Ja, auf jeden Fall, sind die Spannung los. Aber keine Sorge, die Spannung hier im Podcast bleibt, denn es gibt genügend Gerüchte.
Richtig, Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte. Und ja, da wollen wir auch gleich mal einsteigen. Und zwar, Ming-Chi Kuo hat wieder viel, viel gehabt diese Woche. Das war mal hier wieder auch eine gute Quelle. Und zwar steigt gut ein, zwei neue MacBook Pro Modelle, die sich jetzt konkreter darstellen, für das dritte Quartal 21 allerdings erst. Ein bisschen länger hin, als ich das jetzt geschätzt hätte, wenn du mich gefragt hättest.
Ja, hätte ich auch gesagt, dass, weil da gehen sie ja schon dem allgemeinen Ende entgegen der Einführung, wenn man mal die zwei Jahre von...
Ja, also dem einen Jahr, da sind sie ja dann schon drüber.
No? Ja, genau, also da sind sie drüber und laufen ja dem Ende des zweiten Jahres entgegen.
Ja, gut, das zweite Jahr ist ja das nächste Jahr, aber gut.
Also, aber es kommen ja noch mehr, das meinte ich, weißt du, es müssen ja noch mehr Macs kommen.
Ja,
also,
genau.
Deswegen sage ich ja, du bist da schon ziemlich am Ende.
Ja, das meinte ich ja damit jetzt eigentlich eher. Also ich hätte damit gerechnet, dass das eher schneller kommt,
ja, die das
MacBook ich auch Pro Modelle. Also, ne, weil halt eben jetzt ein besserer Prozessor noch kommen wird als der M1 und mit dem kommen dann die MacBook Pros, die iMacs und vielleicht auch noch ein Mac Pro. Ja. Ne? Oder die kommen dann mit einem separaten Event mit einem noch größeren Prozessor, das könnte ja auch sein. Das war ja unsere Hypothese zumindest so. Und in dem Sinne wäre also Q3 relativ spät. Ich hätte jetzt eher so auf WWDC spekuliert. Das wäre ja ein gutes Timing für ein MacBook Pro normalerweise.
Ja.
Ne? So, bleibe ich auch noch bei, sind ja auch nur Gerüchte.
Ja, vielleicht stellen sie den Mac davor.
Ja, muss man mal gucken. Ne? Aber also, wenn sie hinstellen, dann kannst du sie auch kaufen, weil das sind ja dann Entwicklermaschinen, da wollen sie die Leute mit teasen. Ja, also, beziehungsweise die Leute werden ja nicht vor Ort sein. mal angenommen, das bleibt jetzt erstmal so, dass man keine großen Events macht. Aber gut, wir fangen noch nicht mit der WWDC an für den Moment. Also, wie gesagt, zwei neue MacBook Pro Modelle, das gerüchtete 14 Zoll Modell taucht da wieder auf und ein neues 16 Zoll Modell und tatsächlich gibt es konkrete Ansagen dazu, was da jetzt irgendwie Neues sein soll, denn es soll ein neues Design und auch eine neue Ausstattung mitbringen. Ich habe das mal hier zitiert, Flat-Edged Look. Ich nehme mal an, da geht es auf das iPad Pro Design hinaus, so wie sie das
ja jetzt. Ja, so hatte ich das in einem anderen Bericht noch gelesen, ja.
Mhm. Dann ein riesengroßer Brummer, wo mir echt einen ganz kurzen Moment die Kinnlade offen stehen geblieben ist, und zwar MagSafe Returns. Und zwar der MagSafe for Mac, also scheinbar der alte Anschluss.
Da muss ich zugeben, das kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist ein geiler Anschluss. Ich habe ihn hier an meinem MacBook Pro ja sogar noch.
Mhm.
Super cool. Aber er hat halt all die Nachteile von so einem Only-Mac-Anschluss. Ne? Also und da, wenn sie auf der anderen Seite nicht einen USB-C-Port dran machen, ne? Wo dann sagst, da kannst du wenigstens das Netzteil mal durchtauschen. Aber auch das, der nimmt zu viel Platz weg. Der ist zu unnutzbar, weil er kann ja nur laden, nicht wie Thunderbolt 4 oder wie USB halt laden und die Peripherie anschließen. Er hat nur den Vorteil, dass du halt das Ding nicht runterreißt. Den Vorteil hat er halt.
Ja. Also wäre schon ein Rückschritt jetzt gerade für so jemanden wie mich, der jetzt hier all in auf USB-C gegangen ist. Ich genieße das richtig, einfach jegliches Netzteil benutzen zu können, egal was ich gerade in den Fingern habe. Und das wäre natürlich ein richtiger Rückschritt. Ne? Also die Netzteile wären ein Rückschritt. Und dann wäre natürlich auch gleich die Frage, kann man mit USB-C dann noch aufladen? Hoffentlich ja. Haben sie dann tatsächlich einen extra Port nur für den MagSafe-Charger und legen sie dann wieder einen klassischen MagSafe-Charger dabei? Oder ist das ein Adapter, wie Sascha gerade sagte, ne? Dass das irgendwie ein USB-C Netzteil mit einer Gegenstelle mit einem MagSafe ist, mit einem klassischen, oder ist es einfach ein neu designter MagSafe, der so ein Zwischending ist, was dann in den USB-C-Port. Ne? Also da gut, kann man
so,
jetzt
so Adapter gibt es ja sogar schon, die den USB-Port stecken kann, sondern MagSafe quasi auf der anderen Seite haben. Also ist eine nette Idee, ganz ehrlich, aber ich sehe sie nicht, weil ich habe jetzt den Port gerade hier vor mir, das ist ja der MagSafe 2, das darf man immer nicht vergessen, es gab ja noch eine Version 1 davon und der ist einfach groß. Das darf man auch immer nicht vergessen, der ist echt groß. Ne? Im Gegensatz zu USB-C ist, nimmt der echt Platz weg. Ne? Also Platz im Verhältnis, was Supports halt wegnehmen. Ne? Und das kann ich mir einfach nicht du darfst doch nicht vergessen, das ist wirklich dann nur zum Laden, nichts anderes. Wenn Apple dann nicht irgendwie macht MagSafe 3 und der kann aber auch super krasse Peripherie oder irgend so ein Quatsch, ne, was ich nicht glaube, dann macht das alles in meinen Augen keinen Sinn. Also das hat einfach keinen Mehrwert.
Ja, wo du gerade krass viel Peripherie sagst, das ist auch noch ein so ein Punkt, den können wir gerade noch dazu sagen. Und zwar stand hier auch noch mit drin, relativ unspezifisch, mehr unterschiedliche Ports. Unterschiedlich wohlgemerkt.
Das würde ich ja im Grunde befürworten. Also ganz ehrlich, dass ich für allen.
Was möchtest du haben?
Also ein HDMI-Port zum Beispiel, finde ich ganz nett. Habe ich hier mein MacBook noch dran, schließe ich immer an meinem Fernseher an. Super nervig, dass ich dafür schon allein jedes Mal einen Adapter brauche, wenn ich einen Beamer will.
Glaubst du, dass das realistisch ist, dass man in ein Design in dieser Dicke, und da werden sie viel bestimmt nicht aufgeben, was die Dicke angeht, einen HDMI-Port noch unterbekommt?
Was ist ja so viel höher als ein USB-C-Port?
Ja,
schon ein Stück.
HDMI ist massiv. Also da kannst du höchstens Mikro-HDMI machen und die Dinger, die sind so flimschig, da
nee,
da
macht das keinen Sinn. Da brauchst du auch direkt wieder Adapter. Ja. Aber trotzdem fände ich es irgendwie, also ich finde schon, also wenn du einiges anschließen willst, brauchst du immer diese super krass teuren Dongles entweder, die du dann kaufen musst. Und ich meine, ich schätze auch hier meinen SD-Kartenadapter dran.
Aber dann geht es doch ja gleich wieder weiter. Reicht dir dann ein HDMI-Anschluss? Ja. Und was ist mit Kombigeräten? Also hier, also Thunderbolt-Anschlüssen, diesem Kram. Das wird halt eben super komplex, wenn du 4 Thunderbolt-Anschlüsse beibehalten willst, was ich möchte. Bitte, bitte, bitte. Ich möchte nicht weniger Thunderbolt-Anschlüsse haben, weil das sind die universellen Ports, wo du alles mitmachen kannst. Ne? Ich hatte das ja letztlich mal erklärt. Ein Stecker dran, zack. Alle meine USB-Sachen, mein Display, mein Strom, alles ist dran. Ich möchte nicht einen separaten MagSafe und einen separaten HDMI anstecken müssen, wenn ich mir meinen Rechner anschließe.
Nein, ich glaube nicht, dass die vom MagSafe, vom USB-C weggehen. Also dafür haben die zu viel umgestellt. Und dieses MagSafe habe ich bei ein paar Artikel gesehen, da ist die Überlegung, dieses normale MagSafe, also dass du theoretisch auch noch dein Phone auf den Mac legen kannst, um zu laden. Das war ein Gerücht, das da
war. Das hatte ich auch mal gelesen.
Also, dass praktisch das neue MagSafe irgendwie umgesetzt wird zum Laden. Ne, dass die da vielleicht eine Möglichkeit sehen. Aber ich glaube nicht, dass die von USB-C weggehen.
Ja, also weg von USB-C meine ich auch nicht. Also die 4 Ports bitte auf jeden Fall. Ich bin ja auch ein Riesenfreund davon. Ich finde es halt nur, und ich kann auch verstehen den Ärger, wenn Leute halt irgendwas machen wollen und dann 1000 Adapter brauchen. Ne? Also ich meine, dass jetzt ein Netzwerkadapter nicht wiederkommt, der ist einfach zu fett, brauchen wir alles nicht diskutieren. Ja, der ist ja riesig, so ein RJ45 Stecker. Ne? So, und wir brauchen auch kein USB-A mehr da dran, bitte nicht. Das ist Quatsch. Ne? Aber es ist halt, ich finde es halt immer schade, ich sehe es ja am meinem Firmenrechner, der hat ja die 4 USB-C-Ports. Wenn ich hier zu Hause arbeite, die Dinger sind einfach alle belegt mit total dem Nippes. Außer ich kaufe mir für 400 € oder 300 € so ein sauteures Dongle oder halt einen Monitor damit. Ne? Und das finde ich halt echt hart. Ne?
Ja, da gibt es ja jetzt auch noch Zwischenlösungen. Ich habe ja auch hier halt eben einfach so ein günstiges All-in-One-Dongle, wo ich alles dran habe. Ne? Also, wo ich einen SD-Kartenleser dran habe, Ethernet, USB-A, USB-C nochmal, dann irgendwie Pass-Through, sodass man auch noch Strom dran anschließen kann. Und im Optimalfall kann ich da dann halt eben irgendwie den Strom durchlaufen lassen, plus irgendwie meine ganze Peripherie. Und dann habe ich nur einen einzigen Port verbraucht. Und die Dinger, die kosten ja irgendwie, das habe ich jetzt ja auch irgendwie, glaube ich, von Anker mal für 30 € oder sowas gekauft. Und das ist schon ein besseres. Ne? Also, das ist ja jetzt nicht so, als wenn du sowas nicht bekämst. Ne?
Nein, und natürlich nicht.
Ich muss jetzt auch noch mal sagen, das ist alles immer auch wieder, ne, also braucht man so viele Ports jedes Mal und regelmäßig. Möchte ich wirklich so ein Notebook mit mir rumtragen? Das geht ja dann auch alles wieder aufs Gewicht und auf die Größe und darauf, dass es halt eben auch nicht hübsch aussieht und. Möchte ich das eigentlich überhaupt noch, frage ich mich dann an der Stelle immer. Also was brauche ich wirklich in einem MacBook Pro an Ports, um glücklich zu sein im Verhältnis zu den 4 Thunderbolt, die man jetzt derzeit an einem großen MacBook Pro dran hat? So, und ihr könnt gleich selber mal sagen, was ihr euch vorstellen würdet. Ich habe da drüber nachgedacht und ich kann dir sagen, ich möchte nur eine einzige Sache haben, die ich mir wünsche, und zwar einen SD-Kartenleser, weil den benutze ich tatsächlich noch relativ häufig und auch immer mit Dongle, und da denke ich mir dann immer so, das war schon schön damals, als der da direkt als Schlitz drin war. So, aber gut, ich mache jetzt Fotos, ja, ich hantiere halt eben leider immer noch mit den SD-Karten, weil die ja nun mal technisch, gerade was Funkanbindung und so angeht, alle immer noch sehr, sehr schlecht dabei sind, die Hersteller, die ordentliche Kameras machen. Deswegen mag das ein Sonderfall für mich sein. Aber was braucht ihr für Anschlüsse?
Also gut, ich habe grundsätzlich in der Regel schon 2 von meinen Ports für die Monitore belegt, einen links, einen rechts, dann sind sie schon weg, einen zum Laden, und wenn ich Glück habe, kann ich dann noch an einem debuggen, aber meist habe ich dann hier noch Ethernet angesteckt und dann muss ich mir schon entscheiden, was ich ausstecke, und ja, das finde ich halt schon schade, ne, bei so einem
Sack. Aber was möchtest du jetzt konkret? Also klar, du kannst einen Ethernet-Dongle anstecken, aber das musst du ja nicht, ne? Und du sagtest ja auch gerade schon, dass es unrealistisch, dass das reinkommt. Willst du das wirklich im Gerät haben? Möchtest du wieder so ein dickes Gerät
haben? Nein, aber dann halt mal eine Alternative bieten. Also ich finde es halt schon schade, dass ich mich bei einem 3.000-Euro-Gerät dann noch entscheiden muss als Professor. Also das ist ja ein professioneller Anwendungsbereich. Und natürlich, ich kann meinen Monitor noch upgraden, dass er dann zum Beispiel den Kram drin hat, einen USB-Hub oder einen Thunderbolt-Hub. Aber dann gibst du ja alles, bis du mal alles hast, 6.000 Euro aus. Und das ist dann auch nicht immer das Wahre. Und in ein paar Jahren überlegen sie sich wieder was anderes und dann machst du den ganzen Kram nochmal. Also das finde ich halt ja, schon gut, irgendwo schade.
Jetzt für ein 3.000 Euro Notebook kannst du ja natürlich auch einen 300 Euro Thunderbolt-Dock noch dazu kaufen.
Ja klar,
du
kannst immer alles
so, dazu dann kaufen. Dann hast du alles, was du dir wünschen kannst, in einem Riesending. Ich schaue mir die immer noch an, wenn ich die irgendwo auf Amazon mal wieder unter die Augen kriege, und denke mir jedes Mal, ach, das ist eigentlich super schön. Ja, ich brauche das jetzt hier mit meinem Monitor-Setup nicht, das hatte ich ja erklärt. Aber ich hätte sowas mal gekauft. Definitiv keine Frage, hat sich bei mir jetzt noch nicht angeboten. Ne? Also. Weil ich mag das halt eben unheimlich gerne. Ich liebe das mit diesem einen Kabel ranstecken. Ne? Und mir ist das auch 300 Euro wert. Nur auf der Arbeit bezahlt mir das keiner. Das ist halt eben so ein Thema. Ja? Weil die sagen, jo, klappt doch. Ja, ich bin die ganze Zeit mit den Ports am Kämpfen, aber ne, zu Hause kaufe ich mir das, dann bin ich glücklich. Dann bin ich die ganze Zeit glücklich.
Ja, ja klar.
So wie ich das sagte hier mit dem Monitor. Jedes Mal, wenn ich das anstecke, freue ich mich, dass ich nur ein Kabel anstecken muss. Ne? Ich mag da jetzt irgendwie kindisch sein, aber ja, dafür gebe ich auch gerne das mehr Geld aus, jetzt hier für den Monitor, der ein bisschen teurer war, oder für dieses Thunderbolt-Dock. So, und dann ist doch das ganze Gejammer vorbei. Gerade die Leute, die dann so Fotos, heute war wieder eins auf Twitter, wo jemand dann irgendwie so eine Bataillon von 15 USB-Hubs dann irgendwie an seinen MacBook Pro angestöpselt hatte und dann irgendwie noch Monitore und. Und dann denke ich mir dann auch so, ja, hättest du dir einen Thunderbolt-Hub dahin gesteckt, das wäre doch genau dasselbe vom Kostenpunkt her.
Ne? Also ich kann das nur so aus der Vergangenheit ein bisschen sagen. Der erste MacBook Pro, den ich hatte, hatte halt alle Anschlüsse. Das war, weil ich viel unterwegs bin, immer bei Kunden gearbeitet habe vor Ort. Das war super, weil du hattest alles im Gerät. Ne? Dein Netzwerkanschluss, dein HDMI-Anschluss, das war super. Natürlich viel dicker das System. Der MacBook war halt sehr, sehr dick. Aber die ganze Dongle-Welt war außen vor. Die hast du halt erst bei dem USB-C gehabt. Und ich habe ganz viele Dongle, nervt ein bisschen. Aber der Vorteil ist halt wirklich dieser USB-C-Anschluss. Ich möchte eigentlich nicht mehr zurück, weil
es Hattest ist du da wirklich keine Dongle? Also ich kann mich daran erinnern, ich habe immer Dongle gehabt.
Nee.
Nein. Also mein 2007er Intel MacBook Pro, das war auch noch so ein dickeres, ne, vor der Unibody-Zeit, da war noch ein DVI-Anschluss drin. Mhm. DVI konntest du natürlich auch nirgendwo anschließen, weil ja alle damals noch VGA hatten. Zack, VGA-Dongle Nummer 1.
Was für damals, heute noch?
Ja, von heute spreche ich da gar nicht mehr. So, dann waren da ein oder zwei USB-A-Ports drauf. Du hast natürlich mehr gebraucht als Softwareentwickler. Also hast du einen Vierer USB-A-Hub gehabt.
Nein, aber vom Arbeiten her, wenn du ganz normal zum Kunden gefahren bist, du hattest alles drin. Du konntest Netzwerk einstecken, konntest vielleicht noch einen externen Monitor anstecken und dann konntest du arbeiten. Ich habe meistens eh immer ganz normal auf dem Standardmonitor gearbeitet, auf dem Laptop. Jeder hat da seine anderen Anforderungen. Wie gesagt, die Dongle-Welt ist halt eine ganz andere Welt. Komme ich mittlerweile mit klar. Der Vorteil ist halt USB-C. So muss ich dann in Kauf nehmen, weil das kommt doch nicht mehr zurück. Also ich glaube nicht, dass die ein System entwerfen, wo du alles wieder eingebaut hast. Die Zeiten sind vorbei. Ich finde gut, dass die so viel wie möglich über Funk oder Wireless machen. Ist alles super. Finde ich gut. Aber ja, der Weg zurück, finde ich, ist vorbei. Nein, machen sie nicht mehr.
Da ist es, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Das ist auch das, was ich gerade noch sagen wollte. Damals hat man halt eben Ethernet angeschlossen. Heute nimmt man WLAN, weil es für die meisten Use Cases reicht. Und das ist auch eben genau der Punkt, weshalb ich sage, mein Gott, jetzt macht mir bitte da nicht wieder einen DVI-Port oder ein HDMI oder sowas rein. Also DVI würde überhaupt nicht mehr gehen. Das ist ja dicker, als das Gerät hoch ist mittlerweile. Insgesamt, wenn es zu ist. Also auch sowas wie ein großer HDMI. Ich möchte das nicht da rein haben. Weißt du, was das für ein strukturelles Thema ist, so ein HDMI-Port in so ein Gehäuse reinzubekommen, dann müssen sie das gleich mindestens ein Drittel oder noch mehr dicker machen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das so ohne jetzt unvorhergesehene Innovationen oder andere Portgrößen oder sowas nicht hinkriegen. Und dann fängst du wieder mit Dongles an. Ne? Also ist halt eben genau der Punkt, ne? Was ich meinte. Also USB-A werden sie nicht mehr einbauen. Das ist auch ein Weg nach draußen, ne? So wie Sascha eben schon gesagt hatte. Das ist jetzt vorbei. Das haben sie jetzt lang genug durchgesetzt. Da brauchen sie jetzt auch keins mehr einzubauen.
Nein, USB-A hat keinen Weg zurück, überhaupt keine Frage. Ich meine, SD-Karten-Slot. Haben ja viele am Anfang gejankt. Kann ich auch verstehen, wenn du mit deiner Kamera unterwegs bist, willst du nur mal eben das Ding übertragen und brauchst dafür allein schon den Adapter, wenn du vergessen hast, hast verloren oder sowas. Kenne jetzt den Arbeitsalltag von einem professionellen Fotografen nicht, dem das vielleicht halt häufig passiert. Genauso, wenn du halt viel unterwegs bist, wie Thorsten gerade sagt, und du bist jetzt nicht immer am selben Arbeitsplatz, wo du mal eben deine ganze Litanei nicht anstecken musst. Ich glaube, auch dann ist sowas echt nervig. Außer du schleppst das dann mit, aber dann hast du ja trotzdem immer als dasselbe hier Stecke. Aber wie gesagt, das hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Brauchen wir nicht drüber reden. Ich will auch kein USB-C weghaben, um Gottes Willen. Ich bin selbst ein Freund davon. Trotzdem ist es halt doof. Ne? Im Grunde musst du schon einrechnen und sagen, okay, zu meinem MacBook, wenn ich einen ordentlichen Arbeitsplatz haben will, dann muss ich auch noch so einen Thunderbolt-Dock holen. Also wenn ich nicht die ganze Zeit stecken will. Ne? Und ja, das heißt, du kannst auf jedes MacBook dann nochmal 300 Euro draufrechnen. Und
ja, gut. Aber das macht ja dann irgendwo auch den Bock nicht fett, wenn du da professionell mitarbeitest. Ne? Also das, ich finde es nur halt eben schade, dass sich das also gerade jetzt bei vielen Arbeitgebern als so schwer darstellt, solche Zusatzsachen zu bekommen. Ne? Während dann von den Dell-Kisten überall diese Docking-Stations stehen, an jedem Arbeitsplatz, ja, habe ich schon bei was weiß ich was wie vielen Arbeitgebern gesehen, jeder Arbeitsplatz mit so einer Dockingstation für Dell ausgestattet, und das sind dann diese mechanischen Dinger sogar, die richtig teuer sind, und dann für die Leute, die MacBooks bekommen haben, da wollen sie noch nicht mal irgendwie so ein 100-Euro-Döngelchen, wo man zwei Monitore dann anschließen kann, dann irgendwie bezahlen, ne? Damit man nur die zwei Monitore halt eben dann mit einem Kabel anstecken kann, dann heißt es dann, ja, wie geht doch?
Ja, also.
Und dann sagst du dann, ja, aber ihr habt doch auch. Ja, kriegst du nicht. Ne? Aber ja, gut. Also kann man natürlich nichts machen. Jede Gesundheit, jede Firma ist natürlich anders, und das ist auch sehr stark jetzt generalisiert, aber leider habe ich das in der Vergangenheit immer so erlebt, und das ist halt eben das Blöde. Oft bin ich so müde gewesen, dass ich einfach selber mir den Kram gekauft und auf die Arbeit gestellt habe, was man natürlich eigentlich genau nicht tun sollte, aber des lieben Geistesfriedens wegen tue ich das dann oft für mich selber, weil ich hasse es halt eben dann zu Hause mich immer zu freuen, dieses eine Käbelchen dran zu stecken und auf der Arbeit mich zu hassen, alle vier anstecken zu müssen.
Ja, das stimmt. Also, wie gesagt, die Vorteile überwiegen bei USB-C und Thunderbolt. Das ist gar keine Diskussion. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das, was viel interessanter, finde ich, noch ist, ist, dass es ein neues Heatpipe-Design geben soll. Also ähnlich wie, also beim Kleinen, ähnlich wie beim Großen dann, wie beim 16er.
Ist ja lustig, dass du das als nächstes sagst. Du hast nämlich was, hast du das überlesen?
Wir waren noch bei mehr unterschiedliche Ports. Ach so.
Ja, ja.
Ja, okay, nee, dann ich dachte, der kommt später, der Punkt, okay, egal. Ja, okay.
Mach mal erstmal mit der Heatpipe
genau. Weiter. Danach, aber dann lass mich trotzdem auf das andere einleiten, weil da schreie ich vor Glück. Und neues Heatpipe-Design, warum so interessant? Ich merke das selbst bei meinem 15-Zoller MacBook Pro, ne? Das ist bei eigentlich allem am Lüften, habe ich so das Gefühl. Den Lüfter brauchen sie fast gar nicht runterregeln, ne? Außer du bist jetzt im Internet am Surfen, ne? Aber guckst ein YouTube-Video, dann geht er ja quasi schon an. Ne? Also das Ding ist eigentlich grundsätzlich zu warm. Und ja, das ist echt nervig. Also ich hatte jetzt im Sommer zum Beispiel mal am Balkon arbeiten wollen, weil da war ja auch Homeoffice und so, ne? Da habe ich gedacht, ach komm, setz dich da hin. Da kannst du vergessen, da brennt dir die Beine weg. Ja, so, und mal davon abgesehen, dass ich einen Südbalkon habe, aber trotzdem, das ist nicht arbeitbar, meiner Meinung nach. Ne?
So. Ja, also die 2016er, 17er MacBook Pros, die sind ja leider legendär dafür gewesen, ein schlechtes Heatpipe-Design zu haben, also was relativ wenig thermal, wie nennt man das, also relativ wenig Energie bewegen kann. Ne? Also schnell an sein Limit kommt und deswegen natürlich dann auch die Lüfter so stark hochdrehen. Vor allen Dingen haben sie, glaube ich, die Zeit, wie die im Einsatz sind und wie die im Einsatz sein werden, vielleicht auch nicht so richtig bedacht. Ne? Ich hatte ja hier, bevor der M1 gekommen ist, beziehungsweise als der M1 kam, mal erwähnt, dass sobald ich hier an diesen 4K-Monitor, den ich mir hier zu Hause hingestellt habe, ich das MacBook Pro 2016er und 17er habe ich ja hier im Einsatz, anschließe, dann gehen halt eben schon die Lüfter an, ohne dass ich was mache. Ne? Wenn es ein bisschen wärmer ist, gehen die Lüfter an. Ja? Wenn ich irgendwie ein Video laufen lasse, gehen die Lüfter an. Ja? Wenn ich Videotelefonie mache, schreien die Lüfter. Ne? Und das ist halt eben so ein Ding, mein 2016er MacBook Pro, wenn ich das alleinstehend laufen habe, ne, so im Akkubetrieb und ich mache da nur ein bisschen was lockeres Zeug, E-Mails und lass mal ein Video laufen und so, dann ist das super. Da geht auch der Lüfter nicht an. Ne? So, wenn ich jetzt Bildjobs mache und so, klar, dann geht der an. Da habe ich aber nie Probleme mit gehabt. Aber sobald ich den an einen externen Monitor gehängt habe, kriech, ist er am Schreien. So, da ist der nicht für designt gewesen, ne? Was diese Thermal-Design-Leistung
angeht. Ja, und das ist halt schade, ne? Also, genau. Ich meine, ja. Ne? Bildjob, alles gut. Da gehen ja auch alle Prozessorkerne mal nach oben und sowas. Da ist man ja auch bei, ne?
Ja, richtig. Aber wir schweifen eigentlich ab. Es geht ja hier darum, dass sie eben jetzt das, sie haben das ja schon gut gemacht, ne? Denn mit dem 16-Zoll MacBook Pro haben sie das ja überarbeitet. Und das ist ja deutlich leistungsfähiger geworden, das Heatpipe-Design, ne? Also die Thermal-, die Lüftungsleistung, Kühlleistung, die dieses System liefert. Und in dem Sinne ist der ja deutlich kühler laufend, denn der 16-Zoller, das heißt also, er läuft länger, ohne dass er die Lüfter hochdrehen muss und schafft auch mehr Leistung, wenn er die Lüfter hochdreht, weil sie ja auch dann irgendwie an den Lüftern gearbeitet hatten und sowas. So, und darauf wollten wir ja eigentlich hinaus, ne? Weil scheinbar jetzt dann die neuen MacBooks dann beide, das ist ja bisher nur bei dem 16-Zoller drin, jetzt auf diesem neuen Heatpipe-Design aufbauen sollen,
weil man
leistungsfähig ist.
Wobei man natürlich davon eigentlich ausgehen kann, dass der neue Apple-Prozessor gar nicht so eine Hitze entwickelt und auch gar nicht mehr so ein ausgefuchstes System im Moment braucht. Behaupte ich ja, jetzt einfach mal im Voraus.
Das ist natürlich jetzt eine spannende Frage, wie genau sie diesen Pro-Prozessor auslegen. Ne? Machen sie da auch einen, ne, Screaming Monster draus? Oder ist das auch so einer, der leisurely auf der linken Arschbacke, ohne heiß zu werden, seine Maximalleistung bringt?
Also wünschen, ne, würde ich mir natürlich, dass er lieber heiß wird und dafür noch mehr Leistung bringt. Das wäre natürlich traumhaft für Pro. zumindest, dass man sich vielleicht entscheiden kann. Sie könnten ja auch so eine Energiesparfunktion wie beim iPhone ähnlich machen, weil du sagst, genau, ich bin jetzt in der Bahn und jetzt muss halt der Akku lange halten, du sollst auch mein Projekt bauen, aber eier das halt jetzt nicht auf 100%, sondern spar halt Energie, mach das effizient. Das fände ich sehr, sehr cool. Und wenn du sagst, bin zu Hause, hab Strom, mach so viel du willst, ne? Jetzt soll das hier schnell gehen. Das wäre natürlich mega. Das wäre schon richtig cool.
Cool. Genau. Das ist auch das, wie ich mir das jetzt bei dieser zweiten, also leistungsfähigeren Generation von dem M1 vorstelle. Ich habe ja jetzt hier das ein oder andere Mal das Verhalten von dem M1 gesehen. Und bei dem ist es halt eben so, dass wenn ich den jetzt in einer Situation laufen habe, wo der keine Leistung bringen muss, und mit Leistung meine ich jetzt wirklich irgendwie was rausrendern oder irgendwas, wo er wirklich viel Leistung bringen muss, dann ist eigentlich die ganze Zeit nur der Energiesparteil am Laufen. Also nur die vier Prozessoren, die Energiesparkerne sind. Die, man kann die auseinanderhalten. Ich weiß jetzt, dass die in meiner CPU-Anzeige die ersten vier sind die energiesparenden und die anderen, die hinteren vier, sind die Leistungscores. Und dann kann man dann sehr schön sehen, wie er hin und her schaltet. Er hat dann am Anfang scheduled er seine Prozesse nur auf die Energiesparcores, und erst wenn irgendetwas ihn dazu bringt, auf die leistungsfähigen Cores zu gehen, dann schiebt er aber auch alles da drauf, bis es dann wieder vorbei ist. Dann geht er wieder zurück.
Ja, genau. So ist ja auch die Idee mehr oder weniger davon, ne? Also, dass man schnell
mit die Leistung nicht zwingend zu Ende alles bringt. Lass mich das gerade noch korrigieren, damit das nicht falsch stehen bleibt. Nicht zwingend alles. Er kann auch die Energiesparcores und einen Leistungscore benutzen. Habe ich auch schon gesehen. Zum Beispiel, wenn ich ein ZIP-Archiv erstelle. Ja, dann ist nur ein Leistungscore an, weil der nämlich nicht multithreaded arbeiten kann. Und ansonsten ist alles andere auf dem Energiesparteil.
Ne? Ja, also meinst ja damit den all den Teil, der viel Arbeit braucht, wird sofort auf die Performance-Cores geschoben, damit man halt mit viel Leistung aber schnell die Arbeit abschließt, ne? Und nicht ewig lange die Energieeffizienten blockiert. Was unnötig wäre, ne? Was ja dann im Umkehrschluss auch wieder energieeffizienter ist, wenn man mit viel Leistung etwas hat.
Darauf wollte ich hinaus, ne? Also dieses Design ist ja jetzt halt eben so, die haben jetzt 4-4 von der Prozessorverteilung, aber das kann man halt eben ja hochschrauben, das ist ja auch die Vermutung, dass sie es jetzt tun werden. Sie könnten zum Beispiel 16 oder 32 von den Leistungscores reinpacken und dann weiterhin 4 Energiesparcores. Das bedeutet dann, dass wahrscheinlich die Geräte sich auch in dem Szenario, wo wenig Strom verbraucht wird, ähnlich verhalten wie die bisherigen M1 Max, ne? Also relativ energiesparend werden in diesem Ich-tue-nicht-viel-Modus und dann aber halt eben aufdrehen können, wenn sie die High-Performance-Cores dann benutzen müssen und da halt eben dann ihren thermalen Headroom und ihr Lüftungssystem ausnutzen können. Ne, das kann man ja kombinieren. Das ist ja das, was im Prinzip bei dem MacBook Pro mit dem M1 hier, was ich ja auch schon gesagt hatte, eigentlich fehlt, weil der kriegt eigentlich den Lüfter nicht an. Ne? Der wird ja nicht heiß genug, dass er den Lüfter wirklich anmachen muss. Im Prinzip könnte der mehr Leistung bringen, ne? Mit dem Thermaldesign, was hier in dem Mac 13 Zoller drin ist. Mhm. Ne? So, und das war jetzt halt eben, wie gesagt, der erste Wurf. Da haben sie einfach nur das Board ausgetauscht, alles andere so gelassen. Ne? Und jetzt die nächste Generation, die wird halt eben quasi ein neues Design sein, wo sie dann jetzt auch alles angepasst haben. Und das ist halt eben genau das, was jetzt spannend wird.
Ja, ne? Also das, ja, wie gesagt, die thermale Sache ist ja dann scheinbar sowieso allgemein sehr spannend bei den Apple-Prozessoren. Und ja, müssen wir einfach echt mal gucken, weil, weiß nicht, also klar, ich wünsche mir, dass sie lieber zum schreienden Lüfter wieder werden, wenn du wirklich Leistung brauchst. Ne? Ich meine, ich bin ja mir ziemlich sicher, dann wird da am Ende auch unglaublich viel bei rauskommen. Ne? Das darf man immer nicht vergessen. Wir reden ja beim Intel jetzt über schreiende Lüfter für nix. Und da rede ich ja über schreiende Lüfter, aber dafür eine super Renderzeit oder eine Bildzeit bei Xcode. Dann ist ja auch alles super. Ne? Und wenn ich mein Xcode-Projekt hinterher im Unit-Testing auf, keine Ahnung, 5 Geräten gleichzeitig parallel laufen lassen kann in den Simulatoren und das ist alles flüssig und super. Ja, ey, genial, ne? Besser geht's nicht. Ja, und deswegen, also die Mittel, klar, ich denke da jetzt als Entwickler, sind ja gigantisch. Und also ich freue mich drauf. Das wird unglaublich spannend. Also ich fände es schade, wenn es so ein, also für ein Pro-Gerät in groß, ne, egal ob jetzt 14 oder 16 Zoll, erwarte ich, dass es Leistung bringen kann. Das heißt, da muss auch mal Luft durchgehen. Ne? So, also wenn Apple mir dazu vorkommt und sagt, nö, wir lassen immer nur Pillepalle laufen, ne, Hauptsache, wir lüften nicht so viel, das finde ich dann schade. Da will ich lieber, wie gesagt, die Wahl haben, wie beim iPhone, Strom sparen, ich sitze in der Bahn oder ich will auch gerade nicht so viel Hitzeentwicklung, weil ich sowieso schon in der Sonne sitze oder weiß der Teufel was. Und dann, dann will ich das entscheiden können, dass das also das spreche ich einem Pro auch zu, dass er den Schalter findet. Ne? Also man soll es ja immer einfach halten, aber einem Pro spreche ich jetzt zu, dass man, wenn man im Control Center oben das einstellt, dass er das findet. Das spreche ich ihm schon zu. Und man kann das ja auch machen, bloß nicht mit Apples Intelligenz, bitte nicht, die funktioniert nämlich grundsätzlich nicht so dolle, sondern man kann ja zum Beispiel sagen, wenn ich an dem Standort bin und ich stecke da ein Stromkabel ein, dann schalt den aus. Na, so, und irgendwie sowas, ne? Also da kann man ja ein bisschen Einstellungsmöglichkeit hinterlassen.
Ja, gut, was wäre mit einem Stromsparmodus?
Ja, wie gesagt.
So wie beim iPhone, ne?
Ja, aber der bleibt dann an bis zu 80%, das willst du ja auch nicht immer auf dem Mac.
Ja, aber jetzt einfach nur, genauso wie der Schalter, der beim iPhone da ist. Du kannst einfach hier oben Batteriemenü aufklicken, Stromsparmodus.
Ja, genau.
Dann wird das Icon gelb.
Das meine ich ja, ne? Aber man könnte noch vielleicht, weil man, also von mir aus, das ist ja ein Mac. Ich gehe davon aus, dass man im schlimmsten Fall diesen Script schreiben kann und sagen kann, komm, wenn ich zu Hause bin und stecke das Ding an, dann schalte den direkt aus. Ja, so. Das,
ja,
also genau. Wenn ich scripten muss, ist auch nicht schlimm. Hauptsache, es ist möglich, das ein- und auszuschalten.
Ja, das wäre schon schön. Genau. Richtig.
Ja.
Das habe ich mir übrigens schon seit Jahren gewünscht,
ja.
Gerade noch nachzuschieben.
Definitiv. Das stimmt. Das ist was, wo ich auch schon länger drauf warte.
Ja.
So, etwas, okay, wo ich schon ewig drauf, also nicht ewig drauf warte, eigentlich gar nicht so lange, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich bin ja erst in der Qual der Touchbar, seit ich meinen Firmenrechner habe. aber seitdem warte ich drauf, dass Apple endlich ankündigt, dass das Ding tot ist und sie das wieder entfernen und es stirbt und stirbt und stirbt und stirbt, dieses blöde Ding. Und das scheint wohl bei den Neuen der Fall zu sein. Man merkt, ich bin ein Riesenfan von dieser Touchbar. Schrecklich, das Ding. Ich bin ein absoluter Gegner dieser Touchbar geworden. Ich hasse sie zutiefst. Ich komme grundsätzlich da irgendwo manchmal ab und zu drauf. Ich weiß Daniel, glaube ich, nie. Daniel sagt dann immer, wie machst du das? Und ich hasse das Ding. Ich halte das auch für so unnötig. Also das Einzige, was ich da mache, ist mal lauter leise. Aber das kann ich hier, ich sitze hier gerade hier bei meinem privaten MacBook, was die nicht hat, Gott sei Dank. Da gab es ja wunderbare Tasten für und für schon Musik weitermachen. Dann musst du, wenn du woanders drin bist, auf die Musiktaste dann in der Touchbar, dann kommt erst wieder diese Weiter- und Zurück-Dings. Da drückst du dann dran. Also ich hasse es. Das einzig Gute ist, es gibt eine Taste, um den Bildschirm zu sperren. Das war's. Ansonsten ist das Ding kompletter Blödsinn. Also ich kenne niemanden, der die regelmäßig verwendet. Wirklich stets und ständig. Auch die Xcode-Kurzbefehle. Ne? Ja, die sind nett, aber ich kann das alles mit Tastenbefehlen. Ne? Ich benutze die nie.
Also die Touchbar nutze ich auch sehr, sehr selten. Aber ich hasse sie jetzt nicht so sehr wie du. Also, ich komme da auch nicht aus Versehen dran. Also die ist gut positioniert, finde ich okay. Das Einzige, wo ich es gut finde, so bei Videos, wo du dann so einen Slider hast, wo du ganz schnell an die Stelle kommen kannst. Das ist eine nette...
Aber benutzt du das dann da wirklich?
Ja, ab und zu. Also wie gesagt, ich nutze die wirklich sehr, sehr wenig.
Also ich habe schon mal, also erstmal, du bist viel diplomatischer als ich, ne? Deswegen hast du die auch nicht so. Ich bin ja jemand, der sich sehr gerne über etwas aufregt und dann da reinsteigert. Das gebe ich ja auch voll und ganz zu. Bei mir reicht das ja voll und ganz, wenn ich zweimal in der Woche auf den falschen Knopf da oben komme, ne? Um zu sagen, das Ding ist totale Katastrophe, weil ansonsten benutze ich es nicht, also ist das Ding für mich unnötig. Ich habe ja schon ehrlich überlegt, die abzukleben. Mit Tesa oder mit Panzertape abzukleben, außer den einen Schalter, den ich benutze. Der Rest ist für mich völlig unnötig. Das hatte ich schon mal überlegt. Aber ich hatte mal gelesen, irgendwann, aber schon eine ganze Zeit her, dass das ein Generationending ist. Weil die Leute, die mit Touchbar jetzt angefangen haben, finden die vielleicht toll. Also jetzt hatte ich mal gelesen, die benutzen die auch öfters. Und die Dinger nie benutzt haben, so wie ich. Ich bin ja noch ohne auch, bin jetzt mal der Jüngste, deswegen eher sowieso ohne angefangen. Ja, die kennen halt die anderen Wege. Weißt du, natürlich weiß ich, es gibt ja da oben eine Auskommentierfunktion für Xcode. Ich würde die aber nie verwenden, weil bei mir im Kopf das so drinne ist, dass du einfach Command-Shift-7 drückst und die Sache ist erledigt.
Ja, eben. So. Und genau das ist der Punkt. Ne? Also ich muss mich dem Thorsten anschließen, der hat das eben genauso gesagt, wie ich das sagen wollte. Ne? Ich liebe sie nicht, aber ich hasse sie auch nicht, weil ich benutze sie halt eben nicht, außer mein Gerät zu sperren und die Lautstärke einzustellen. So. Aber also manchmal denke ich mir auch, ich müsste sie mal nochmal benutzen und dann vergesse ich es wieder. Warum? Ja, ich wollte mal auf den Grundgedanken nochmal zurück. Und zwar, das User-Interface-Design von dem Mac ist doch logischerweise und auch immer noch, wenn man heute in den Human Interface Guide reinschaut, so, dass auf dem Bildschirm alles vollständig drauf sein soll. Das heißt, das, was die Touchbar anbietet, das soll nur eine Ergänzung sein zu dem Inhalt, den man auf dem Bildschirm sieht. Für mich als jemand, der ohne Touchbar arbeitet und auch gearbeitet hat lange Zeit, bedeutet das doch, ich gucke auf den Monitor, gucke nicht auf die Touchbar und komme auch gar nicht auf die Idee, auf die Touchbar zu gucken, weil ich habe doch alles. Ja? Wann suche ich im User Interface, gerade wenn Apple ja auch sagt, da darf nichts fehlen, wann suche ich denn dann auf der Touchbar? Das war, ne? Also, dass ich sage, oh, jetzt muss ich auf die Touchbar gucken, weil da muss ich ja den Blick abwenden. Ja. Ja? Ich bin ja nicht hier irgendwie mit hier Adlersuche gerade am Tippen oder sowas, sondern ich arbeite an dem grafischen User-Interface mit der Maus oder ich bin vielleicht jetzt auch als Softwareentwickler dann halt eben mit vernünftigen Fingerschreiben am Schreiben oder so. Ich stelle mal die Hypothese auf, dass zumindest die Pro-Leute eher dazu neigen, auch ordentlich schreiben zu können, ja. Ist jetzt mal eine gewagte, steile Hypothese, aber ich meine damit nur, dass man nicht dauernd auf die Tastatur runter.
Ja, ja, ja.
Ne? Darauf möchte ich hinaus. Und nur wenn ich auf die Tastatur runter gucke, fällt mir auf, wenn ich drauf achte überhaupt, dass auf der Touchbar irgendwas ist, was vielleicht gerade interessant sein könnte. Ne? Solange ich den Blick hoch habe, komme ich gar nicht auf die Idee drauf zu gucken, warum sollte ich es?
Ja, vor allem sind ja dann. Und
das war für mich immer absurd,
ja,
das
genau.
ganze Thema.
Vor allem sind ja auch dann so Sachen angezeigt wie okay oder abbrechen bei so einem Alert-Dialog oder sowas.
Ja, wo ich mir so denk, ist doch vor meiner Nase.
Ja, genau, wo ich mir denke, ich gucke da jetzt da unten hin, ne, ohne Haptik-Feedback. Also, ich, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, wir arbeiten ja eigentlich blind an dem Ding. Ne? Das heißt, ich habe kein Haptik-Feedback, also ich weiß nicht, was ich da erwische, also muss ich wirklich meinen Blick abwenden oder drauf gucken. Total schrecklich und was ich halt so super schade finde, was ich jetzt auch gerade wieder merke, wo ich ja in meinem 2015er Retina MacBook Pro sitze. Ja, also eigentlich hat Apple da was versucht zu verbessern, was besser nicht mehr geht. Zumindest so nicht, weil
Sie haben was versucht zu verbessern, wo es kein Problem gab.
Oder so, genau.
Das ist genau weil das, die Tastatur war
das
gut.
Das war halt das fancy.
Genau, also, genau, es war fancy.
Damals, ja, als die Touchbar rauskam, mussten die ja irgendwas vom Design verändern. So. Und der MacBook an sich hat sich ja nicht verändert. Nur die Touchbar war eigentlich das fancy Tool, was mit den neuen Generationen da rausgekommen ist.
Ja, genau. Und sie haben halt versucht, finde ich, da ein Bedienkonzept in den Mac zu bringen, wofür da eigentlich, also so ein Touch-Konzept da reinzubringen, was eigentlich bei Mac keinen Sinn macht, ne? Weil du ja eben ein Pointing-Device hast, also die Maus, und du den Blick halt da oben auf dem Bildschirm hast und nicht da unten in der Regel. Ja. Und das ist eigentlich total schade.
Aber halt eben ergänzend optional. Und genau das ist der Grund, warum das auch niemand benutzt bis heute.
Genau,
ja, also im Grunde genommen ist es eigentlich nur ein Shortcut, den du nicht weißt. Also, ne, du kannst im Grunde genommen, siehst du die Shortcuts und wenn du sie nicht im Kopf hast, dann kannst du halt auf das Icon drücken.
Ja, aber es sind ja nicht mal alle da drauf oder viele, ne? Also gerade wenn ich jetzt mal so an Xcode denke, ich glaube, das einzig Coole ist, du kannst das Storyboard wieder auf zentrieren quasi machen, dass du das in Vollbild siehst. Also das, den kompletten Controller, glaube ich, gibt es als Button, weiß ich aber nicht genau. Ich
meine, rauszoomen, ne?
Oder? Ne? Ja, also sowas, wo ich mir immer denke, so, ja, okay, ne, so. Aber ansonsten, so, da ist nichts, was angeboten wird, wo ich jetzt sage, oh, ne, unglaublich. Keine Ahnung, ob man das anpassen kann, kann durchaus sein, weiß ich nicht. Aber ich finde halt, wenn ich jetzt hier an die Tastatur gucke, dieses Dynamische, ne, wo Apple ja beim iPhone drüber gesprochen hat, du kannst das anpassen für die Bedienung, die du gerade brauchst, ne, was sie ja da auch machen. Jedes Programm hat ja seine eigene Touchbar quasi. Ich finde, das braucht man einfach nicht wirklich, weil, wie Daniel auch sagt, es ist optional. Du findest alles auch woanders, nämlich da, wo du es suchst, nämlich in deiner Benutzeroberfläche. Und hier, was so vorher drauf lag, waren, finde ich, Sachen, die halt einfach genau systemübergreifend immer funktionieren sollten. Wie ich kann hier, egal ohne was zu machen, meine Bildschirmhelligkeit einstellen, meine Tastaturhelligkeit, ich kann vorwärts und rückwärts in der Musik, genau wie Pause, ich kann lauter, leise und stumm. Ich kann noch diese komischen Exposure, nee, wie heißt das nochmal hier mit den Fenstern, Mission Control. Musik.
Oder Mission Control, ja. Heute, ja. Das alte Exposé.
Ich glaube, Exposé gibt es auch noch. Das ist nur andersrum, oder? Na, egal. Na, auf jeden Fall, das kann ich auch noch steuern. Okay. Und ich habe eine richtige Escape-Taste. Ja, das haben sie mittlerweile gefixt, weiß ich auch. Also, wie gesagt, da ist...
Ja, die ist gut. Also bei dem M1 Mac. Escape-Taste, echte, großartig.
Ja, ja.
Übrigens auch die Tastatur im Allgemeinen, Inverted T und so.
Ja, also es ist, wie gesagt, da wurde was verbessert, wo es kein Problem gab. Und ich glaube, dass man Apple auch an der Nutzerstatistik gesehen haben und sich gesagt haben, okay, das lassen wir mal.
Also so ein kleines bisschen, wenn ich über dieses Thema nachdenke, frage ich mich dann wieder, ob das so ein Johnny-Thema gewesen sein mag, ja, wo so Johnny ankam und sagte, oh komm, wir müssen hier Touch. Und das muss, ne, diese Leiste sieht natürlich hipstermäßig aus und so designtechnisch und so hätte man das alles erklären können.
Ja.
Viele Leute haben ja solche Sachen auf Johnny geschoben, ne? Deswegen fällt mir das irgendwie ein gerade.
Das ist natürlich jetzt doof, wo er weg ist, wenn es dann wegfällt, aber.
Ja, genau.
Ist natürlich.
Genauso wie die Inverted T-Richtungstasten.
Ja, gut, das kann ich mir aber gut vorstellen, dass das sein. Da kann ich mir sogar wirklich vorstellen, weil das ist ja optisch irgendwie ruhiger oder sauberer, dass die andere Tastatur, ne, ist optisch halt, aber bedienungstechnisch eine Katastrophe, ja, so. Und also das hat definitiv jemand gemacht, der die Dinger nie braucht, weil sonst hätte er es nicht gemacht. Und aber gut, hinterher auch, wie man schieben, der nicht mehr da ist, kann man immer.
Ja, nein, aber ich kam nur darauf, weil das wurde ja damals auch immer wieder mal kolportiert. Das muss von irgendjemandem sehr hoch oben entschieden worden sein mit diesem Cursor-Tastendesign, weil das so offensichtlich schlechter war als die Inverted T-Konfiguration.
Ja, gut. Ich sag mal so, wer kennt das nicht, ne? Dass du eine Entscheidung von oben kriegst, die wo du denkst, oh Gott. Ja, so, und dann musst du es aber umsetzen, weil was willst du jetzt machen, ne? So, und sagst ja dann auch nicht, haus in den Sack und sagst, weißt du was, mach doch den Scheiß alleine, das machst du ja auch nicht jedes Mal. Dann bist du ja nur noch auf Jobsuche, so klar. Ungefähr.
Natürlich, das gibt's auch bei Apple, keine Frage. Das ist eine Riesenkooperation und wenn da von oben was entschieden wird, was schlecht ist, dann wird das trotzdem gemacht, klar. Also gerade da, ne, werden ja die Entscheidungen, gerade für Produkte und sowas, dann in dieser Gruppe der SVPs oft getroffen.
Jetzt muss man aber dabei sagen, sitzen da ja bei Apple auch echt Fachleute, ne? Also keine total
Verrückten. Und das ist der Grund, warum die überhaupt gute Produkte bauen, weil die halt eben, die da sitzen, auch ein Bauchgespür für gute Entscheidungen entwickelt haben im Laufe der Zeit.
Ja, genau. Ja, und vor allem, weil die Leute wissen, wovon sie reden, ne? Also das sind halt keine Fachfremden, sondern das sind meist Fachleute sowieso aus der Abteilung, die dann darüber entscheiden, ne? Denk mal jetzt mal an Craig, ne? Der ist selbst Softwareentwickler im Grunde, beziehungsweise hat das mal gemacht, gelernt, der hat das studiert. Der weiß, wo, wenn da einer um die Ecke kommt, ihm was vorschlägt, ob das jetzt besonders behämmert ist, gut, oder er kann das zumindest mal ganz anders einordnen, als jemand, der, ohne das jetzt böse zu meinen, aber überhaupt gar keine Ahnung davon hat.
Ja, das scheint ja bei Apple so, nach dem, was so die Vögelchen erzählen, relativ häufig so zu sein, dass es keine fachlich komplett ahnungslosen Manager gibt, wie es das ja oft in anderen Firmen gibt, gerade auch so Product Owner und solche Geschichten, ne, wo sogar mit Absicht Leute, die fachfremd sind, hingesetzt werden, wo ich mich immer noch frage, warum, wenn die alles entscheiden müssen.
Ja, ist günstiger.
Und ja, gut, müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, da könnten wir eine ganze Folge zu machen. Ja, und bei Apple hört man ja die Vögelchen immer zwitschern, dass die so Engineering Manager haben. Ne? Was also quasi bedeutet, das ist ein Engineer becomes Manager. Stelle. Ne? Die entwickeln sogar oft noch mit, Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Das ist alles nur Hörensagen. Aber ich habe es schon häufiger gehört.
Ja, ich habe das auch schon häufiger gelesen. Und wenn man die, wenn man jetzt mal die obere Management-Etage nimmt, sieht das ja auch so aus. Ne? Also Craig ist vom Fach. Mhm. Johnny war auch nun mal Designer. Ne? Das war jetzt auch nicht irgendein dahergelaufener sonst. Und ja, deswegen, das passt ja schon alles irgendwo zusammen, im Großen und Ganzen. Ne? Deswegen. Ja. Hm. So, aber ja, zurück zum Thema Touchbar weg, ja. Großartig für mich. Ihr werdet sie nicht vermissen, ich werde mich freuen. Ich werde nicht wie bei 3D-Touch jedes Mal rumheulen, sondern da werde ich sehr glücklich drüber sein, dass es weg ist. Bei 3D-Touch werde ich noch vielleicht das ein oder andere Mal eine Träne drüber vergießen, aber gut.
Das werden wir nicht los.
Nee, so schnell leider nicht, aber außer sie bringen es zurück. Ich weiß, passiert nicht, aber trotzdem. So.
Na, dann wollen wir hoffen, dass wir keine Touch-Tastatur kriegen. Komplett so.
Ja. Da gibt es ja auch
so. Aber dann mit Haptic-Feedback, dann hast du deinen 3D-Touch wieder zurück.
Genau. Aber das muss verdammt gut sein.
Ja, das muss also, verdammt
gut. Ich hoffe, gut das sein. Haben sie jetzt gelernt, dass sie an die Tastatur so schnell nicht wieder rangehen.
Ja, lieber nicht. Also, das ist nun mal ein Kernelement beim Mac, ne?
Mhm.
Also.
Ja, wird trotzdem spannend. Also, ich glaube, ich hoffe zumindest. Ich behaupte ja nicht, dass sie das wirklich verstanden haben manchmal, aber also nicht immer irgendwie, ne? Apple intern. Wie lange hat das jetzt gedauert mit den Tastaturen und so, ne? Also bis wir da wieder auf den Stand gekommen sind, den wir vorher hatten.
Ja, ich bin sogar recht sicher, dass die 16 Zöller mit der neuen Tastatur halt einfach nur jetzt so inzwischen, also ein Lückenfüller waren. Weil sie haben ja nun mal nicht viel Design-Changes nichts gemacht, sie haben nur eine Tastatur im Grunde eingebaut und halt die Touchbar verkleinert und Escape und die Touch-ID einzeln gemacht. Aber weil sie eigentlich wahrscheinlich warten wollten mit dem Redesign für ihre eigenen. Aber da wird irgendwer gesagt haben, das ist zu lang, ne? Die Leute sind sauer oder sowas und dann haben sie das 16 Zöller dann nochmal eingeschoben. Kann ich mir vorstellen.
Ja, ist immer schwer zu sagen, wie sie das gemacht haben, aber das war ja eben so ein, wir reagieren auf das Pro-Feedback-Gerät, ne? Das war ja ganz klar, auch das mit dem, dass das Thermal-Design mehr Leistung abkonnte und so. Das ist ja alles Feedback gewesen, was von den Pro-Leuten kam. Als laute Kritik von den
MacBook Pros. Du kannst kein Pro-Modell bauen, was bei Pro-Aufgaben die ganze Zeit am Drosseln ist. Das macht einfach keinen Sinn. Dann schreibt da nicht Pro dran. Tut mir leid. Also sehe ich halt.
Genau. So. Du kannst so ein Gerät verkaufen. Ja, das MacBook Air ist jetzt das beste Beispiel momentan. Das ist ein saugutes Gerät, ja, was für das Geld, was es kostet, geschenkt ist. Ja, kauft euch das, solange ihr nicht mehr als einen Monitor anschließen müsst. Sternchen zu. Aber großartiges Ding. Ja, so, aber wenn ihr Leistung braucht, dann ist das nicht das Richtige. Ja, so, und genauso war das vorher bei den MacBook Pros. Das waren quasi MacBook Airs, so vom Leistungsspektrum her, weil die halt eben sofort an die Grenze
gehen. Wobei man bei dem neuen sagen muss, bei dem neuen MacBook Air, das hat ja schon verdammt viel Leistung. Ne? Also das darf man immer nicht vergessen. Also das hat ja mehr Leistung als hier mal ein 15 Zöller MacBook Pro, ne? Von 2015. Hm.
Ja. Yeah.
Also da kann man schon mal ein Video drauf schneiden, da kann man auch wunderbar Fotobearbeitung machen, wobei ich mich, das irgendwann, wenn ich mal wen kenne, muss ich immer fragen, was man bei Fotobearbeitung macht, dass man einen Mac so krass ausreizt. Bei Videobearbeitung, klar, bei Foto frage ich mich, also ich weiß halt nicht, was die da machen mit Filtern, keine Ahnung. Ne? Aber.
Ja, Photoshop alleine schon aufzumachen.
Ja, okay, das liegt aber nicht daran, dass die Aufgabe kompliziert ist, sondern dass die Software schlecht ist. Meine Meinung. Aber gut. Langes Thema. So.
Ja.
Noch gerade mal zum Abschließen von dem, wir sind ja immer noch beim ersten Thema, dazu, die bei 14 sowie beim 16 Zoll soll es neue Displays geben und zwar mit Mini-LEDs.
Mhm. Ja, das war ja jetzt auch
war ja schon lange
berichtet worden.
Und überall steht hier nochmal Touchbar weg.
Touchbar. Ja, nee, da war eigentlich, das hast du vorne vergessen zu lesen, und zwar dieses Gerücht, was hier von Ming-Chi Kuo kolportiert wurde von zwei weiteren unabhängigen Quellen bestätigt, unter anderem Bloomberg, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich habe es nicht dabei geschrieben, und die hatten dann zusätzlich noch Mini-LED fürs Display erwähnt, aber ansonsten vor allen Dingen Dinge bestätigt, nämlich 14, 16 Zoll, Touchbar weg, MagSafe drin. So, da sind sie sich alle drei einig gewesen.
Bei
MagSafe drin und Display.
Bei MagSafe bin ich recht sicher, da machen sie so ein iPad-Ladeding dran. Ach, iPhone, Entschuldige. Aber nicht.
Ich habe das extra nachgelesen. Es steht überall in den Gerüchten explizit MagSafe for Mac dran. Also das war schon ziemlich eindeutig.
Gut, warten wir es ab. Ich kann es mir nicht richtig vorstellen. Wichtig, wie gesagt, ist auch alles scheißegal. Lass die einmal was wollen. Hauptsache die Touchbar ist raus.
Ja, genau. Eine letzte Sache noch, die hast du auch noch übersprungen. Und zwar erwähnenswert an der Stelle ist, dass keine Intel-Versionen mehr geplant zu sein scheinen. Womit ich darauf hinaus möchte, siehe hier M1 Max und Intel-Versionen, die du immer noch kaufen kannst. Das heißt also, sie werden dann schon angenommen, das stimmt, und sie bringen dann halt wirklich jetzt nur noch die Apple Silicon-basierten, dann keine Einschränkungen mehr, alle nur einen Monitor anschließen oder sowas haben mit der Variante. Genauso wie ich diese Hypothese aufgestellt hatte, das bestätigt quasi nur meine Hypothese, dass das jetzt halt eben hier ein kleiner, absichtlich ein bisschen was eingeschränkter M1-Prozessor ist und der große, der kommt jetzt, der dann alles kann. So, und deswegen haben wir ja schon gesagt, das wird spannend. Ja. So, jetzt sind wir aber auch wirklich durch. Kannst mal weitermachen.
Ja, das nächste Thema, also ich finde es ein bisschen schade immer noch, aber gut. Apple soll über Premium-Podcast-Abo nachdenken. Also ähnlich wie Spotify, die haben das ja schon. Hatte das nicht noch? Amazon hat das doch auch, ne?
Oder? Ja, genau. Das stand auch noch mit dem Artikel.
Und über sowas. Im Grunde im Äquivalent soll Apple auch nachdenken. Auf der einen Seite zumindest mal nachzudenken, erstmal nicht tragisch ist, weil wenn die Konkurrenz was macht, muss sie immer mal zumindest mal drüber nachdenken. Ich bin irgendwie kein richtiger Freund davon. Also
wer hört denn von euch Premium-Podcasts?
Ne.
Nö. Also das ist auch genau der Grund. Ich kann mich da Saschas Aussage nur anschließen, und zwar hin und her gerissen deswegen, weil also vom Grunddesign her, wir machen ja jetzt hier nun mal auch einen Audio-Podcast, der auf die klassische Art und Weise released wird. Und das Besondere an, oder das Hauptmerkmal eines Podcasts ist ja, dass man es frei abonnieren kann. Mit einer beliebigen Software diesen RSS-Feed abonnieren kann. Und wenn ich dort etwas veröffentliche, kann man sich das dann entsprechend dort ziehen und anhören. Und das ist ein freies Ökosystem. Es gibt viele tolle Apps, die Podcasting-Clients sind, die super funktionieren. Manche Leute mögen den von Apple, weiß nicht, Overcast gibt es, ne? Zig andere. Habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber letzten Endes auf jeden Fall viele tolle Clients, und jeder hat gewisse Fähigkeiten und Features, die einen Leute mögen und die anderen hassen, und die anderen benutzen dann wieder den nächsten. Nur sehr viel Fantum auch in diesem Bereich. Ne? Leute, die ihre App halt eben besonders mögen und so. Und das ist halt eben so ein Ökosystem, was sich darum entwickelt hat. Und das geht halt eben nur, wenn du da auch so einen offenen Standard dahinter hast. Das ist ja eigentlich schön. Ja? Sowas wäre ja eigentlich mit den Twitter-Clients zum Beispiel auch damals passiert, aber das Ökosystem hat Twitter zugemacht, kaputt gemacht. Ein paar leben noch so gerade. Ja, ich bin ja auch mit einem Third-Party-Twitter-Client immer noch zu Gang, aber die sind halt eben gegängelt worden in der letzten Zeit. Alles Mögliche eingeschränkt, keine Push-Mitteilungen mehr, kein Streaming-Daten und. Ich will damit jetzt nur ein Gegenbeispiel machen, wo man sowas sehen kann. Ne? Also wenn so eine API und so ein allgemeiner Zugriff zugemacht wird, dann hast du halt eben dort ein nicht so schönes Ökosystem. Ja? Dann macht zwar vielleicht der Anbieter seine App, aber die App ist halt eben kacke, so wie bei Twitter. zumindest meine Meinung. Beschwerdemails an mich persönlich. Und letzten Endes, wenn ich das nicht mag, dann benutze ich den Service nicht. Ja? Während, wenn ich ein freies Ökosystem für Apps hätte, dann könnte ich mir einfach eine andere suchen. Ja? So, und bei den Podcasts ist das genau dasselbe. So, und jetzt kommst du dann zu den Premium-Podcasts. Wenn alle Leute das so machen wie Spotify, dass man also nur aus ihrer proprietären App dann diese Premium-Podcasts, die sie ja dann auch speziell dann einkaufen und einschränken, also wo dann die anderen Leute nicht mehr rankommen, hinter einem Bezahlsystem hängen, dann ist das halt eben ein Problem, weil ich kann dieses Ökosystem nicht mehr benutzen. Geschweige denn, dass sie oft auch überhaupt keine RSS-Feeds anbieten oder sowas, weil das ja bei Spotify zum Beispiel nur über die App geht. Zumindest vom Hörensagen her, ich benutze Spotify nicht.
Also Also ich bin da auch immer so ein bisschen, also ich bin deswegen hin und her gerissen, weil klar, wir wissen selbst am besten, so ein Podcast macht Arbeit, der hat eine Vorbereitungszeit, du hast die Aufnahmezeit, du hast die Nachbearbeitung, wo du deine Sachen aufbereitest, musst sie hochladen, musst die Texte schreiben etc. Also es macht ja Arbeit und generell bin ich ja immer ein Freund davon, Arbeit sollte auch ein Lohnwert sein. So, aber, jetzt kommt das große Aber, wir machen das hier ja freiwillig. Wir haben das ja nicht angefangen aus einem Grund, weil ich sage, wir wollen damit reich werden oder ähnliches. Sondern ich habe das ja aus freiwill gemacht und daraus sind Podcasts ja auch entstanden. Also Podcasts sind ja nicht, glaube, so, soweit ich das zumindest weiß, nicht aus Amortisierung entstanden, sondern das ist ja die Grundgeschichte der Podcasts. Und korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Ja gut, ist halt eben einfach nur das Kommunizieren gewesen. So wie einen Blog zu haben, konnte man dann halt eben auch einen Audioblog machen.
Richtig, also so hatte ich das auch im Kopf. Also deswegen ist ja die Grundentstehung. Jetzt ist immer die Frage, was bringt mir denn jetzt so ein Premium-Podcast? Ne? Also welchen Mehrwert hat der jetzt einen Bildungsauftrag wie so eine Fortbildung, eine Videofortbildung oder was bringt der mir, dass ich da wirklich Kohle für zahle? Also ich höre meine Podcasts, weil ich die Leute gern quatschen höre, weil über Themen reden, die mich interessieren. Aber das ist jetzt nicht immer alles neu für mich. Ne? Einiges kenne ich auch, aber du kriegst andere Perspektiven von anderen Leuten mit, ne? Die das aus einer anderen Sicht sehen. Das finde ich dann auch teilweise immer interessant. Aber dafür würde ich auch keine 3 € im Monat bezahlen. Ne? Weil das höre ich mir auch einfach nur so an. Ne? Wie gesagt, finde ich dann halt immer super schwierig, da Premium draus zu machen.
Ja, also ist halt eben eine komplizierte Geschichte so. Wenn du das jetzt mal ein bisschen was in Richtung Monetarisierung siehst. So, wir sind jetzt ein deutschsprachiger Podcast, wir werden sowieso nie wirklich Geld damit verdienen, weil wir einfach eine viel zu kleine Hörerschaft haben. Wenn man jetzt so ein englischsprachiger Podcast ist, der weltweit gehört werden kann, gut, wir können auch weltweit gehört werden, aber nur von den Leuten, die Deutsch hören können. Klar, das, ne, lieben Gruß an die Leute aus den USA und Frankreich, die uns regelmäßig hören. Wir haben tatsächlich auch einige, wo ich gerade dran denke. Ja, wir sehen euch.
Und Australien.
Ne, genau. Ja, Australien, genau auch. Hans-Peter, Dankeschön. letzten Endes. Aber das ist jetzt für uns quasi unüblicher. Ne? Die meisten Leute, die uns hören, die hören uns aus Deutschland. So, und die Leute, die Podcaster, die englische Podcast machen, die haben natürlich dann das Glück, dass sie eine sehr große Audienz haben, weil sie quasi weltweit veröffentlichen können. Ne? Ich höre auch einige englische Podcasts. Manche Sachen gibt es in Deutsch gar nicht. Und das ist dann natürlich eine ganz schöne Sache. Die haben den Vorteil, darauf wollte ich hinaus, aufgrund der Größe der Hörerschaft, die da relativ schnell entsteht, dass sie auch monetarisieren können. In Amerika haben sich ja diese Werbenetzwerke etabliert, wo man dann diese Interludes macht. Das heißt also, man unterbricht seinen Podcast. Wir würden jetzt hier so sagen, so, diese Sendung ist gesponsert von XY. Und dann wird dann irgendwie 5 Minuten über XY gesprochen und dann geht's weiter. Ne? Gerade bei längeren Podcasts ist das sehr typisch. Und diese Sachen sollen, ich habe da jetzt nie irgendwie genaue Zahlen gesehen, aber die sollen so gut bezahlt sein, dass das halt eben sich irgendwann sehr gut rechnet. Ne? Und desto größer du wirst, desto mehr Audienz du hast. Ja, hier klassisches Beispiel, wo ja letztlich zum Beispiel darüber diskutiert wurde, weil er zu Spotify gegangen ist, war ja Seth Rogen, Seth Rogen Show, sorry. Ein so jemand, der einfach nur irgendwie, ich habe das noch nie gehört, ich weiß gar nicht, was er konkret macht, aber ich glaube, ich habe mal so ein, zwei Ausschnitte mit Elon Musk gesehen. Nee, das ist so jemand, der immer Leute einlädt und die interviewt. Seth Rogen, glaube ich.
Ist nicht auch so ein Schauspieler?
Ja, in dem Fall geht es ja nicht um den Schauspieler, okay. Sondern das ist jemand anderes, wenn es einen Schauspieler gibt. Also ich kenne ihn gar nicht. Ich habe das ja auch immer nur gelesen. Man kann ja nicht alles hören. Und ja, also auf jeden Fall, das ist ja so einer der Mega-Podcasts irgendwie in Amerika, den da irgendwie laut den Aussagen von denen, was man so von dort bekommt, quasi jeder hört.
Okay.
Ist jetzt natürlich extra hoch übertrieben, aber die haben halt eben eine riesige Hörerschaft. Millionen von Hörer wissen die, dass die regelmäßig hören. Und klar, dass die da auch Millionen Umsätze mit der Werbung fahren können. Die hat der allerdings auch gemacht vorher, sogar 2- oder 3-stellige Millionenbeträge. Ich hatte das irgendwann mal gelesen, als das gerade verkündet wurde, dass er von Spotify eingekauft worden ist oder sich hat kaufen lassen im Prinzip. Und an der Stelle sind sie ja dann von einem öffentlichen Podcast mit einem RSS-Feed hin zu diesem, wir sind dann jetzt bald nur noch bei Spotify in der App verfügbar und nicht mehr mit Feed und halt eben dann auch nur noch mit Monatsgebühr von Spotify, ansonsten kommst du nicht mehr ran. So, dafür haben sie dann gesagt, gibt es dann weniger Werbung, glaube ich, war die Aussage. Das heißt, ne, die werden sie dann da so ein bisschen aufrechnen, aber letzten Endes kannst du das jetzt halt eben so oder so sehen. Ne? Auf der einen Seite hat Seth Rogen da jetzt eine Menge Geld dafür bekommen, um weiterzumachen mit dem, was er gemacht hat, was er aber auch relativ erfolgreich öffentlich gemacht hat und erfolgreich mit Werbefinanzierung gemacht hat. Und manche Leute haben gesagt, er hat sich da was Schlechtes mitgetan, auf diese geschlossene Plattform zu gehen, weil er ja seine Audienz eingeschränkt hat, deutlich eingeschränkt hat. Und auf der anderen Seite hat er natürlich richtig viel Geld dafür bekommen. So, das muss man jetzt halt eben abwägen, wenn man solche Angebote bekommt. Ne? Wenn Spotify uns jetzt ein Angebot machen würde, sie würden uns 300 Millionen Euro bezahlen für die Apfelnuts, dann würden wir vielleicht auch ja sagen. Ne?
Da würden wir kurz überlegen.
Ne? Also Spotify, ne? Genau, ganz kurz und dann ja sagen. Sorry Leute, müsst ihr alle bezahlen, bleibt nichts übrig.
Ja, also allerdings würde ich dann an der allerdings würde ich dann an der Geschäftspraxis von Spotify zweifeln, wenn sie unserem Podcast 300 Millionen zahlen. Ich meine, ich würde das annehmen, das stimmt, gebe ich zu, aber wie gesagt, für die Audience, das wäre auf jeden Fall teuer pro User.
Ja, genau.
Ja, du siehst einfach dieses ganze Podcast-Thema, das ist wirklich so groß geworden, dass alle über diese Monetarisierung nachdenken. Und klar, für einige ist es vielleicht auch von Vorteil, dass sie damit Geld verdienen können und solche Möglichkeiten haben, nicht nur Werbung zu machen, sondern auch so in diesen Premium-Bereich zu gehen. Das ist ja ähnlich wie mit Apps. Ne? Einige fangen mit Werbung an und später gibt es noch In-App-Purchases. Ja, also ja, gibt mit Sicherheit Anwendungen, wo das Sinn macht. Aber dieser freie Gedanke, den finde ich auch viel, viel besser.
Genau. Ja, in dem Sinne, ja, fände ich es schade, wenn diese Bezahlsysteme so super erfolgreich werden. Ne? Spotify ist mir im Prinzip schon zu erfolgreich, ne? Wenn ich da so drüber nachdenke.
Haben die,
was jetzt
haben die
die
so
Podcasts
viel Audience
angeht.
Auf den Podcasts, ja?
Das weiß ich nicht, ich habe ja jetzt keine genauen Zahlen gesehen, aber ich höre halt eben immer wieder, dass sie irgendjemanden eingekauft haben oder irgendwelche Exklusivsachen machen von Leuten auch, die dann vorher öffentlich gewesen sind. Gerade in der letzten Zeit haben sie da ja hier und da eingekauft und da denke ich mir dann halt eben immer, okay, wieder einer weg, ne? Weil halt eben nicht mehr öffentlich
zu hören. Wundert mich immer alles so, weil normal ist ja heutzutage jeder immer so dran, bei jedem Cent immer zu sagen, das ist so teuer. Deswegen wundert mich das sowieso, dass das immer alles so, ja, so boomt,
ja, sag ich mal. Und genau das ist die Sache. Spotify integriert das halt eben in seine Plattform und in das normale Payment. Aber das kann man natürlich unterschiedlich machen, um mal gerade wieder auf das Gerücht zurückzukommen. Denn bei Apple hieß es ja jetzt, sie überlegen tatsächlich ein Premium-Podcast-Abo zu machen. Was ich, ehrlich gesagt, wo wir jetzt schon dran sind, besonders absurd finde, weil man sieht, wie gut das bei TV Plus funktioniert. Nämlich gar nicht. Und jetzt machen sie dann irgendwie 5 Podcast-Formate, die sie sich dann irgendwo teuer einkaufen. Und dann wollen sie dir da wieder 5 Euro für abnehmen.
Ich hatte mal nicht auf 2,90 gelesen, aber
Preis
ist aber, aber das ist halt die Strategie von Apple, ne? Die wollen in den Service-Bereichen. Die haben ja jetzt schon ganz viel auf Service umgestellt und die werden den Weg weitergehen. Das haben wir ja schon mal gesagt.
Ja gut, ja, Services.
Ich hinterfrage ja nur,
Services,
macht das Sinn?
Services hat ja Tim auch ganz klar angekündigt. Das ist überhaupt keine Frage. Wie gesagt, manchmal sind sie ja in Bereichen etwas spät dran und auch etwas fraglich, zu Beginn. Wie gesagt, bei TV Plus weiß ich bis heute nicht, wo es hingehen soll. Also ich kann mir nicht vorstellen, bei der Dichte an Sachen, dass da einer 4,99 für bezahlt. Tut mir leid, bei aller Liebe, das ist einfach viel zu wenig. Und die Qualität ist gut, das möchte ich alles nicht hinterfragen. Aber es gibt ja Konkurrenz und die macht es halt anders. Und die Konkurrenz macht es ja scheinbar richtig. Und die Frage ist, findest du so viele Leute, die 4,99 zahlen und das dauerhaft durch, sonst rentiert es sich ja nicht, wenn du nur sehr selten neue Staffeln, neue Filme etc. bringst. Also das weiß ich halt nicht. Also ich weiß halt nicht, was das Ziel von Apple in der Richtung ist. Und dasselbe halt auch ein bisschen bei dem Podcast. Ich meine, ich fände es nett, wenn sie es ausnehmen, ne? Und du hast eine kleine Gebühr, dafür kriegst du die Premium-Podcasts. Aber es ist halt so, finde ich immer, dass das Große und Ganze, ich meine, bei Fitness Plus ist halt so eine Sache, natürlich gibt es tausend andere Angebote, die das schon ewig machen, ne? Die mit Sicherheit auch vielleicht besser sind, ne? Allein schon mehr Auswahl haben, ne? Aber Apple lockt natürlich damit die Leute und sagt so, ey, da kriegst du bei uns deine Fitnessringe integriert und das funktioniert toll auf dem iPad, auf dem Apple TV etc. Also bringt da einen Mehrwert mit. Bei TV Plus habe ich keinen Mehrwert, gar keinen. Das ist nichts besser, als wenn ich einen Drittanbieter nehme in dem Sinne, ne? Außer die Qualität, also die Videoqualität. Vielleicht noch die Qualität des Materials, aber das ist ja subjektiv, kann ja jeder selbst entscheiden. Aber Fitness Plus ist ja auch schon begrenzt, wenn ich das richtig kapiert habe, du musst eine Apple Watch haben. Wenn ich das doch richtig im Kopf habe. Ne?
Genau.
So, das heißt,
richtig, um deine Fitnessdaten aufzeichnen zu können.
Nur an Apple, das heißt, du hast ja einen extrem begrenzten Kundenkreis. Ne? Wenn du jetzt einen anderen Anbieter nimmst, Peloton oder sowas, ja, die können das einfach mit jedem machen. Ne? Und jede andere Sport-App auch. Da brauchst du einfach nichts. Ne? Im schlimmsten Fall zeichnest du halt nicht deine Kalorien und deine Herzfrequenz auf, aber völlig egal. Die Videos kriegst du aber trotzdem für einen Obolus X. Bei Apple, damit haben sie sich halt auch wieder so krass beschränkt. Klar, sie wollen das auch. Ne? Und sie, aber ich frage mich dann halt immer, kauft echt einer eine Apple Watch, weil er sagt, ich will danach noch 10 Euro für Apple, für Fitness Plus zahlen? Ja, es wird den einen oder anderen geben, aber ist die Audience so groß? Und dasselbe ist natürlich jetzt auch bei den Podcasts dann der Fall.
Ja, klar. Also das ist halt eben das Problem. Versuchen sie da jetzt mit der Brechstange die Probleme, also mehr Umsatz zu produzieren. So bei dem TV Plus habe ich ja auch immer noch den Eindruck, dass sie da versuchen irgendwie zu meinen, wenn man Geld drauf wirft, löst sich das Problem von alleine. Ne? Wo du das gerade angesprochen hattest, da habe ich ja auch noch einen kleinen Punkt gerade hochgezogen. Und zwar, Apple hat jetzt angekündigt, dass der kostenlose Testzeitraum nochmal verlängert wird. Sie hatten ja jetzt bis Februar, glaube ich, oder so verlängert. Ne?
Ja.
Und jetzt wird nochmal bis Juni einschließlich verlängert. Das heißt, lustigerweise stand in der Reportage dabei, die Gründe sind unbekannt. Da dachte ich mir, ja gut, denen geht der Arsch auf Grundeis, dass die Leute alle abspringen, weil halt eben einfach nicht genug Content da ist, um die Leute halten zu können. Klar, jetzt kommen gerade die Staffel 2 von einigen Serien, haben jetzt schon manche gestartet und andere starten jetzt, aber das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, würde ich sagen. Sie wollen den Leuten da noch Futter geben, sodass sie halt eben dann nicht sofort stornieren.
Ja, das denke ich auch, dass das so in die Richtung geht, weil, keine Ahnung. Es ist halt, ich meine, ich bin jetzt auch überhaupt gar kein Freund von der Information, sondern von der Masse an Sachen wie bei Netflix. Ne? Da bin ich jetzt auch wirklich kein Freund von. Zumal man ja auch immer nicht vergessen darf, das, was bei Apple TV Plus ist, bleibt bei Apple TV Plus. Ne? Das, finde ich, sollte man auch mal nicht vergessen, weil was Apple da macht, das gehört ihnen. Was Netflix macht, gehört ihnen nur zum Teil. Ne? Also sie haben auch Eigenproduktionen, die bleiben ja auch bei ihnen und sie haben halt auch viel Content, Drittanbieter-Content. So, und ich bin nicht unbedingt ein Freund von, ich bin nicht derjenige, der sagt, mehr ist besser, unbedingt. In dem Falle, weil ich habe eh nicht die Zeit, den ganzen Nippes zu gucken. Und ich komme ja schon nicht zu, den Kram von Apple zu gucken, wobei das mehr daran liegt, dass sie bis heute keinen neuen Apple TV 4K rausgebracht haben, den ich kaufen will.
Ja, vielleicht kommt der Juni raus. Wann lassen wir das?
Ja, ja. Genau. Also generell bin ich der Meinung, TV Plus ist arbeitnehmerfreundlicher, ja, als Netflix, weil für Netflix, da musst du ja schon ein ganzes Wochenende opfern, um überhaupt mal mitzukommen. So viel, wie es gibt. Und das ist ja nur ein Anbieter. Ne? Mhm. Nehmen wir mal noch Amazon, dann gibt es noch Sky. Dann gut, bei uns gibt es jetzt kein HBO, ne? Aber in den USA theoretisch etc. Also die Flut ist ja gigantisch. Ne? Disney Plus und sowas. Ne? Und die sind ja auch alle fleißig Preise am Erhöhen. Ne? Netflix, Disney, ne? Die drehen ja alle gerade an der Preisschraube fleißig nach oben.
Ja gut, die haben Kampfpreis gemacht und jetzt haben sie ein gewisses Volumen von Netflix abgekämpft oder zumindest halt eben selber erkämpft und jetzt gehen sie mit den Preisen hoch, weg von den Kampfpreisen. Anders als Netflix, die schrauben einfach nur die Preise hoch, um mehr investieren zu können, weil die keine Rücklagen haben, habe ich die Tage gelesen. Das heißt also, sie haben müssen, wenn sie mehr Cashflow generieren wollen, müssen sie halt eben die Preise anheben. Gespart haben sie nichts. So, also bleibt ja nur die Möglichkeit, Preise anheben. War eine lustige Argumentation, aber klingt sinnig. Aber ja gut, ne, und die anderen, die haben halt den Kampfpreis gefahren gegen Netflix, weil die mussten ja da gegen diesen riesen Back-Catalog anstinken. Und das haben sie ja dann erfolgreich gemacht. Disney hat natürlich einen riesigen Back-Catalog
genau, selbst. Genau, das ist ja schon der Punkt. Disney hat ja viel, ne? Keine Ahnung, Star Wars, Marvel, bla bla bla. Und bei Apple, du produzierst halt auch nicht 30 Filme mal eben im Jahr, ne? Also darfst du nicht vergessen, Disney macht das seit Jahren. Die haben ja super viel reingepackt, was sie einfach schon haben, ne? Weil sie es halt haben. Mhm. Das ist ja auch okay. Und nur Apple fängt da halt bei null an, hat dann hier einmal diesen, wie heißt der nochmal, Greyhound oder sowas mit Tom Hanks oder so gekauft. Mhm. Und ja, und das war's. Also, dann haben die ihre Eigenproduktionen, die gut sind, keine Frage, ne? Aber du holst halt sowas nicht auf, ne? In mal eben, ne? Über jetzt mal 5-6 Jahre weiter, reden wir vielleicht nicht mehr drüber, ne? Aber
das ist aber auch nicht das Ziel, glaube ich.
Ja, aber das ist halt eben die Frage, was wollen sie machen? Genau. Das ist weiterhin unklar, oder? Also mit den paar Serien kommen sie halt eben nicht weiter. Da will ich auch keine 5 € für bezahlen. Das mache ich dann einmal im Jahr, bezahle ich ihnen mal für einen Monat, dann gucke ich dann mal irgendwie die paar Folgen, die dann von 1-2 Serien, die ich gut finde, gucke ich dann mal durch. Aber das kannst du ja, wenn du so ein Netflix-Binger bist, dann hast du die ja schnell weg. Ne? So, und dann kannst du das da wieder kündigen, dann brauchst du das ein ganzes Jahr.
Ja, ja, genau. Also das, das frage ich mich halt auch einfach. Ne? Ich meine, wie, also in welche Richtung soll sich das entwickeln? Das ist echt so die verdammt große Frage.
Ich meine, vielleicht wollten sie es auch groß aufziehen und wollten Netflix kaufen oder andere Services mit dazu nehmen. Ne? Kann ja sein.
Ja, es ist halt eben alles nur die Hypothese. Man sieht kein Konzept
dahinter. Also sie haben ja jetzt erst zum Beispiel einen eigenen Reiter gemacht für TV Plus, was großartig ist, nebenbei bemerkt mal. Aber es ist alles so schleppend. Irgendwie so, also, als wenn einer so eine Idee hat und gesagt, ja, machen wir. Und dann haben sie da irgendwie 4 Sachen in Auftrag gegeben. Und dann haben sie irgendwie gemerkt, so, ja, das reicht aber irgendwie nicht. Ja, so ähnlich wie es reicht nicht, einen Apple TV zu bauen, der einen App Store hat, um den Apple TV zu revolutionieren, sondern du musst die Leute auch machen lassen. Und du musst auch Content haben, ansonsten will das Ding keiner haben. Genau daran stirbt es dann am Ende. Und das sehe ich halt, wie gesagt, wir kennen das Ziel nicht. Vielleicht sind da irgendwelche Verhandlungen gescheitert, das weiß man jetzt nicht. Aber dann ist die Frage, warum haben sie überhaupt noch rausgebracht? Und ja, das ist halt, finde ich, so super schwierig irgendwie, wenn du da. Also, du hast vollkommen recht, ich würde dafür auch keine 4,99 im Monat zahlen. Warum? Das ist völliger Quatsch. Ja. Mhm.
Ja. Weißt du, ich hätte mir andere Möglichkeiten vorgestellt, ne? Also, Apple hat ja jetzt nun mal einen riesengroßen Katalog an Kauffilmen, ne? In iTunes drin. Und, in iTunes heißt die iOS-App jetzt nur noch, ne? Also, letzten Endes in dem Store für Video- und Kinofilme, Video- und TV-Filme, so. Und potenziell hätte man natürlich auch sagen können, so, lass mal doch diesen brutal großen Katalog, den wir da verkaufen, nehmen und teuer als Monatsabo, als Premium-Dienst verkaufen. Aktuellen Scheiß, ja, auch richtig teuer, weil ne, muss ich ja irgendwie auch gegenfinanzieren, die neuen Kinofilme dann da zeigen zu können. Aber So ein kleines bisschen habe ich mir immer vorgestellt, dass sowas vielleicht das bessere Konzept für Apple gewesen wäre jetzt an der Stelle. Ne? Also so halt eben von also wahrscheinlich ist es lizenztechnisch schwer, ne? Lass mal das mal aus.
Ja, ja.
Aber so mit der Hypothese dann hinzugehen und zu sagen, guck mal her, wir haben die aktuellen Kinofilme für euch im Abo. Ja, das wäre doch mal.
Ja, ja, genau. Also das ging ja auch mehrere Konzepte rum. Ich hatte auch mal gehört, dass sie die Filme, die im Kino laufen, irgendwie dann für 30 € anbieten. Gab es auch mal irgendwie als Gerücht, aber das hatte ich auch immer gedacht. Also, weil Apple ist einfach kein Billiganbieter. Es tut mir leid, da sind sie, 4,99 ist günstig, aber dafür liefern sie auch nichts. Ne? So, also Billiganbieter macht sich ja dadurch, dass er so wenig kostet und einfach unglaublich viel bietet. Das ist zwar scheiße, aber Netflix ist super teuer, bietet trotzdem total viel Schrott nur. Das ist natürlich dann eigentlich die ungünstigste Kombi, trotzdem sind die Leute ja total scharf drauf scheinbar. Und aber bei Apple ist halt wirklich so, wo ich sage, ja, wie du sagst, so ein Premium-Abo hätte für mich auch einfach mehr Sinn gemacht, ne? Jetzt mal, wie gesagt, abgesehen von Lizenzsachen, weil die, kann ich dir sagen, sind garantiert ein Riesenhorror, weil du musst für jedes Land einzeln die Streaming-Rechte ausfechten mit dem Anbieter, ne? Also was ja dann schon den Anwalt totstirbt, sage ich jetzt mal irgendwo. Und also den Tod an der Verhandlung, ja, das ist ja schon bei Netflix, die bieten hier was anderes an als in Österreich, als in Frankreich, als in Italien, das kannst du ja alles vergessen.
Ja, also ich weiß weiter nicht, was ich damit anfangen soll, aber lass mal abwarten. Apple wird ja bestimmt ein Konzept dahinter haben, wenn sie das jetzt immer kostenlos verlängern und verlängern und verlängern.
Die warten darauf, dass der neue Apple TV fertig wird, der letztes Jahr angekündigt war.
Genau, der ist ja schon seit 2 Jahren fertig, deswegen warten sie da auch drauf.
Ich glaube auch. Aber hast du mitgekriegt, dass du das erstattet kriegst? Also du kriegst ja dann 5 € auf dein Konto und dann bezahlst du halt trotzdem das Ding.
Genau, haben wir eben vergessen zu sagen, weil wir abgedriftet sind. Aber ja, genau, also man muss es wohl bezahlen, bekommt es aber dann als App Store Credit wieder gut geschrieben. Ja, gut.
Auch komisch, warum sie es so rum machen, aber.
Ja, genau.
Muss man halt nicht verstehen.
Ja, gut, da braucht man nicht drüber nachdenken. Kommen wir lieber nochmal zu konkretereren Gerüchten. Wir haben nämlich noch eine kleine Runde Hardware-Gerüchte. Und zwar dieses Mal von Bloomberg. Die hatten ja oben das bestätigt. Ne? Die hatten also auch einiges wieder diese Woche. Und die haben konkrete Informationen auch nochmal in dem ähnlichen Maß, wie wir das gerade eben gesehen haben, diesmal zum iMac. So, das heißt, es scheint tatsächlich jetzt langsam konkrete Formen anzunehmen, was jetzt die Geräte von diesem Jahr angehen. Und hier an der Stelle wird gesagt, es wird wohl einen redesignten iMac geben, also nicht mehr mit demselben Design wie bisher. Das soll das, gut, das kann man jetzt so oder so finden, aber das soll das größte Redesign in 2021 sein. Von Geräten. Gut, ne? So, also wenn nur noch das MacBook Pro als Redesign kommt, dann ist es das größte Redesign. Vielleicht, ich weiß es ja nicht, was beim MacBook Pro kommt. Gut, aber das mal dahingestellt. So, das neue iMac-Design soll an die iPad Pro Design Language sich anlehnen. Also da scheinen sie wohl jetzt überall hinzugehen, dass man diese flachen Ränder bekommt. Schön. Ne? Das gefällt natürlich schon. Und es erinnert an das Pro Display XDA. Also wird extra auch noch als Referenz genannt, wobei jetzt die Kombination mich ein bisschen was verwirrt gucken lässt, weil das XDR ja nun mal am Rand ein bisschen anders aussieht. Aber vielleicht meinen sie damit das allgemeine Erscheinungsbild, also dass das so eine flache, gerade Kiste ist quasi, denn das steht hier auch noch eindeutig mit dabei, es soll kein Kinn mehr geben, also dieses mit Kinn ist das vorne gemeint, wo das Apfel-Logo drauf ist bei dem klassischen iMac. Ja,
beim iPad-Design ist klar, ne? Dann wird das komplett abgerundet sein.
Ja, und vor allen Dingen aber auch der iMac soll hinten nicht mehr rund sein, ne? Also explizit erwähnt, dass es nicht mehr rund sein wird, sondern eine rechteckige Form haben wird. So. Und deswegen wird auch das XDR-Display erwähnt. Das scheint also wohl in diese Richtung zu gehen, dass man also auch diesen Hinge-Mechanismus bekommt, wie bei dem XDR, und dann halt eben dann so ein kastenartiges Design da dranhängen hat. Und letzten Endes ist das auch bestimmt gar nicht mal so schlecht. Ne? Das ist halt eben so diese neuere Designsprache, wo alles jetzt etwas eckiger und gerader wird, und die Rundungen fliegen dann raus, und dann haben sie auch wahrscheinlich ein bisschen was besseren Platz wieder, um da ordentlich was reinzupacken, weil diese gerundeten Geschichten sind ja dann auch manchmal etwas ungünstig gewesen, was das Reinpacken von viel Technik angeht. Es ging zwar, klar, das haben sie ja beim iMac Pro bewiesen, aber ich nehme mal an, dass man da bei diesem Grad-Design noch ein bisschen mehr tricksen kann. Ja, prinzipiell, ich warte ja auf den iMac, ich bin da also sehr gespannt, reibe mir quasi schon die Hände. Ich hatte ja letztes Jahr schon darauf spekuliert, dass das jetzt dieses Jahr kommen wird und dass dann da auch der große Apple Silicon Prozessor vielleicht drin sein wird, sodass ich dann den hier für zu Hause dann auch noch anschaffe. Da warte ich ja eigentlich schon länger drauf, einen iMac anzuschaffen, und würde mich dann freuen. Ergänzend, deswegen habe ich ja das kleine MacBook Pro gekauft. Ja, wenn ich dann jetzt einen großen iMac mir hinstelle, dann bin ich glücklich. Und so einen kann ich mir sehr gut vorstellen. Das kann ich an der Stelle nur mal erwähnen. So, ja, und noch konkrete Gerüchte hat es gegeben zu den Mac Pro Modellen. Das war jetzt nicht so viel, aber es gab zumindest da noch Aussagen zu. Und zwar, ich glaube, da hatten wir hier im Podcast noch gar nicht drüber gesprochen. Und zwar, dass es Gerüchte über einen kleinen Mac Pro
gibt. Doch, wir hatten
irgendwann mal ganz kurz gesprochen. Ja, kurz erwähnt oder so, das kann sein, ja. Es gab Gerüchte über einen kleineren Mac Pro, so halbe Höhe oder sowas, war irgendwie das, was man so in Erfahrung bekam vorher. Und das wurde jetzt hier nochmal konkretisiert. Also dieses Jahr würden auch, wobei, nee, es stand nicht dabei dieses Jahr, aber es würden zwei Mac Pro Modelle in Vorbereitung sein, so wurde es gesagt. Und zwar einmal das gewohnte Design. Das wird uns also treu bleiben, und dann einmal eine halbe Höhe. So ist es exakt übersetzt, wie es da drin gestanden hatte. Interessanterweise steht in dem Artikel noch mit drin, erinnert an den G4 Cube. Erinnert ihr euch noch an den G4 Cube? Ja, das ist vielleicht für die Älteren dann eher noch was. Also ich habe den auch natürlich immer im Nachhinein erst irgendwo erwähnt oder gezeigt gesehen, aber das ist ja so ein legendäres Design, was leider irgendwie den Thermaltod gestorben ist damals, weil halt eben das so ein Würfelchen war. Wer das nicht kennt, googelt das mal. Das sieht eigentlich ganz hübsch aus, hat aber halt eben ein thermales Problem, weil es rundum zu ist. So, und
der war halt vom Design her Wahnsinn, ne? So durchsichtig.
Ja, genau. Sah aber wirklich hübsch aus für die damalige Zeit vor allen Dingen. Genau. Ich bin mir nicht ganz klar, was Sie damit sagen wollen, wenn Sie sagen, das erinnert an den G4 Cube. Vielleicht meinen Sie nur die Größe. Vielleicht meinen Sie, also ich glaube nicht, dass Sie so ein Würfeldesign machen werden, weil Sie brauchen ja irgendwie Lüftung. Bei einem Mac Pro können Sie ja nicht lüfterlos machen. Ne? Und das haben wir ja beim Tonnen-Mac gelernt, dass das in der Größe nicht so gut gelaufen ist. Und Sie werden jetzt bestimmt nicht den Fehler machen, dasselbe noch mal in eckig zu bringen.
Hoffentlich nicht, ne? Ja. Also ich bin da mal gespannt, wenn es einen großen und einen kleinen Mac Pro gibt, ob die Intel-Version bleibt. Da gab's wobei sie klar eigentlich Apple gesagt hat, sie werden komplett switchen, also auf der anderen Seite irgendwo auch nicht. Also genauso kann ich mir nicht vorstellen, wenn da kleiner wird, das klingt wieder so nach nicht modular. Und das war ja ein riesiger Heule. Dass das nicht modular ist. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Verkaufsschlager wird dann.
Aber jetzt guck dir mal den aktuellen Mac Pro an, wenn du den aufhast, was der da für einen Platz drin hat. Ne? So wie die alten Mac Pros ja auch. Also ich käme da jetzt als so jemand, der nicht diesen Extrem-Use-Case braucht. Ich packe da ja jetzt keine 5 Grafikkarten und Beschleuniger und was weiß ich was rein und irgendwie 128 Terabyte RAM. Nee, das ist übertrieben, aber ne, also ich würde ja jetzt sowieso niemals da so ein ausgemaxtes System benutzen, weil den Bedarf habe ich jetzt einfach nicht. So, und jetzt stelle vor, ich würde jetzt sagen, so, hoch, aber hier so einer, wo 2 Grafikkarten und ein bisschen RAM und so reinpassen, Und dann halt eben ansonsten einfach ein bisschen kleiner, sodass ich den auf den Schreibtisch stellen kann oder so. Ich kann mir vorstellen, dass da einige Leute die Zielgruppe für sind.
Ja, müsste mal gucken. Also wie gesagt, ich glaube, die Zielgruppe bei Mac Pro ist eher das Modulare und vom Preis her alleine.
Stellst du dir noch modular vor? Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass sie jetzt etwas, was Mac Pro heißt, mal angenommen, das heißt auch Mac Pro, könnte ich mir nicht vorstellen, dass sie da jetzt einmal einen großen modularen und einen kleinen nicht modularen verkaufen.
Also meinst einfach nur mit einem kleineren Mainboard quasi, wo nicht so viele PC-Ports dann drin sind. Also, ja, genau. Kann man machen.
Ja, aber wie gesagt, wäre halt eben eine Preisfrage und wäre dann auch eine Frage dessen, wo stellt sich das in deren Line-up hin. Ne? Sie hatten da ja an der Stelle den iMac Pro stehen. Vielleicht ersetzt das den iMac Pro. Wäre eine Idee. Ne? Mhm. Vielleicht machen sie da halt eben dann dieses Zwischending. Ne? Also durch den iMac Pro wissen wir ja, dass es eben diese Käuferschicht gibt, ne? Die also was mehr für gute Leistung bezahlt. Ne? Und das ist halt eben das, wo ich mir vorstelle, dass sie wieder hinschielen.
Ja, das kann sein. Vielleicht heißt das Ding dann Mac Mini Pro oder so.
Ja, könnte sein.
Wer weiß.
Ja, genau. Und um jetzt das Gerüchtepaket zuzumachen, wurde auch noch ein neues externes Display angesprochen. Und zwar kann ich hier auch mal wieder zitieren, viel günstiger. So, das ist natürlich schön. Also ich habe innerlich ein bisschen frohlockt, um dann wieder zu realisieren, dass das wahrscheinlich immer noch über 1.000 Euro kosten wird, wenn das dann kommt. Aber viel günstiger ist ja schon mal viel besser als das XDR-Display. Oh ja. So gut, wie ich das fände, aber das würde ich niemals im Leben kaufen. Erst recht nicht mit dem Fuß. Aber anderes Thema. Ich wette, sie machen ein Display für den Preis von dem Fuß, von dem XDR, also für 1.000er. Ja. Ne, also oder ein bisschen drüber, so wie sie das damals auch gemacht haben, habe ich sowieso nie verstanden, warum sie die eingestellt haben. Ne? Weil halt, das ist halt eben so ein Design-Ding, ja, so ein Monitor, den hast du auf dem Tisch stehen, wenn du da so ein Hammer-Apple-Design hinstellen kannst, wo jeder sagt, oh, schönes Ding, hast du da schon viel gewonnen. Da würde ich schon drüber nachdenken, das dafür zu investieren. So, für mich ist da jetzt immer noch ein Preisgap. Ne? Ich habe für die 500 Euro, die ich jetzt für den Dell bezahlt habe, habe ich schon für meine Verhältnisse relativ viel für einen Monitor investiert. Ich würde jetzt nicht das Doppelte investieren oder sogar das Dreifache.
Man denkt immer raus, du willst ein Dual-Monitor-Design, ne? Dann bist du arm.
Genau. Also,
das fand ich auch immer schwierig bei den. Also die sind wunderschön gewesen schon immer. Die waren auch saugut, die Apple-Monitore. Ne? Aber ich finde halt einfach einfach zu teuer. Ne? Also ne, du hast dafür auch fast ein iMac gekriegt. Also.
Ja, genau. Das ist ja das, was ich halt eben dann auch immer gekauft habe. Ne? Sah ja damals auch ziemlich ähnlich aus und hat halt eben noch einen Rechner drin gehabt. Tada.
Ja, deswegen. Also, naja. Ich glaube auch, er wird, wenn auf jeden Fall, noch teuer. Also ich glaube nicht, dass Apple einen 500-Euro-Monitor bringt. Das wäre schon sehr verwunderlich.
Naja, gut. Also da bin ich wahrscheinlich nicht die Zielgruppe. Nichtsdestotrotz würde ich mich freuen, dass, so wie ich das eben meinte, wenn sie auch in dem Bereich drin bleiben, weil das zählt halt eben einfach dazu, dass man auch ordentliche Monitore hat, wenn man solche Systeme anbietet.
Ja.
War immer schade. Gerade wegen Software-Integration und so. Ja, gut. Okay, so. Richtig. Noch ein letztes kleines Bloomberg-Thema. Dann sind wir auch mit der Gerüchteküche durch. Gab es mal wieder Neuigkeiten zum iPhone 13. In diesem Fall aber jetzt nicht so viel. Und zwar nur ein kleiner Titbit von Bloomberg. Und zwar Apple testet wohl im Rahmen der Validierungsvarianten vom iPhone 13. Die bauen ja immer unterschiedliche Varianten mit verschiedenen Hardware-Lösungen und entscheiden sich dann später für was. Und da sollen sie wohl gerade verschiedene Modelle validieren, die In-Display-Touch-ID-Technologie drin haben. So, das heißt jetzt noch nicht, dass das damit kommt. Das heißt nur, dass sie es gerade testen und danach dann abschließend entscheiden, ob sie es jetzt reintun oder nicht. Ne? Aber ich habe es mal reingetan, weil wir hatten ja im letzten Jahr häufiger darüber gesprochen, dass das eigentlich eine super Sache wäre, jetzt gerade in der Corona-Zeit ein Gerät zu haben, was auch Touch-ID kann. Ja. Zusätzlich zum Face-ID, was ich ja eigentlich nicht mehr missen möchte.
Aber da wird mir das im Grunde auch im Home-Button, also im Power-Button reichen, wie beim iPad auch. Generell fände ich die Lösung zumindest mal als Kompromiss sehr cool.
Mhm. Ja, aber gut, jetzt unterm Display würde ich mich auch nicht beschweren. Ne? Das ist halt eben hier CSI-Tech, was sowieso immer jeder schon gemacht hat. Ja. Aber ja gut, also ich würde nicht Nein sagen. Ich frage mich aber immer noch, ob sich das für Sie wirklich rechnet, da dann diese beiden biometrischen, wahrscheinlich auch teuren Verfahren dann einzubauen. Weil die Face-ID-Technologie ist ja definitiv nicht günstig, sonst hätten sie sie schon lange in die gesamte Produktlinie durchpropagiert, was sie nicht getan haben bisher. Auf der anderen Seite wird diese In-Display-Touch-ID-Technologie wahrscheinlich auch nicht günstig sein, ne? Weil allgemein die Displays ja schon ziemlich teuer sind und das macht die dann nur noch viel teurer.
Ja, das denke ich auch. Das billig wird es nicht. Also wie gesagt, mir wird das mit dem Power-Button reichen.
Ja, hast du einen.
Als Notnagel, ne? Wie gesagt, jetzt gerade zu Corona-Zeiten mehr als ausreichend. Warum dann so viel Kohle? Das haben sie ja jetzt schon, die Technik. Warum dann so viel Kohle für eine unterm Display Touch ID, die garantiert keiner nutzen wird, wenn er keine Maske anhat, ne? So, das heißt, der Nutzen wird ja deutlich geringer. Nimm doch was du schon hast.
Ja. Ja, ich weiß halt eben nur nicht, ob sie wirklich jetzt auf Corona spekulieren an der Stelle. Spekulieren sie da eventuell zu viel, wenn sie jetzt damit rechnen, im Herbst da noch ein Verkaufsargument mitzuhaben, wenn bei vielen dann die Durchimpfung wahrscheinlich dann doch schon so weit sein wird, dass man eventuell doch nicht mehr die ganze Zeit die Maske anziehen muss.
Ja, das wäre halt die Welt. Also deswegen sage ich ja, das im Home-Button, da verlieren sie nichts mit. Die Technik haben sie. Das kostet sie ein Teilchen mehr, aber das wird jetzt wirklich, glaube ich, nicht die Riesenwelle sein. Deswegen, das kriegst du, sage ich jetzt mal, oben drauf, ne? Weil es wird zumindest mal noch die Intention bei vielen sein, die sagen, oh, weißt du noch, mit der Maske, ne, voll kacke, eigentlich cool, wenn das dann mit bei ist. Aber ja, halt jetzt die große Frage, ne? Also unter Touch, also so viel, also ich würde nicht mehr so viel in Touch-ID investieren, wenn du Face-ID hast. Halte ich für Quatsch.
Ja, gut, also das ist ja.
Ich weiß welchen nicht, Mehrwert bringt
das? Ich weiß nicht, wie die das mit diesen Technologien machen, die sie einmal zufriedenstellend zu Ende entwickelt haben, ob da weiter dran geforscht und entwickelt wird oder ob sie das irgendwann einstellen. Sie hatten da ja mal so ein Unternehmen eingekauft, bevor sie das Touch-ID auf den Markt brachten. Ne? Und ich glaube, das war eine israelische Firma oder sowas. Fragt man sich halt eben, ob die heute immer noch da sitzen und Touch-ID-Entwicklung machen. Keine Ahnung.
Gute Frage, ja.
Ja gut, mit dem kleinen Touch-ID vom iPad haben sie ja die Sache schon weiterentwickelt, ne? Vielleicht geht das weiter. Also vielleicht gibt es auch ein sowohl als auch oder ein Entweder-Oder. Ne? Manche User mögen vielleicht lieber Touch-ID anstatt Face-ID. Wobei ich will Face-ID nicht mehr missen. Also ich brauche kein Touch-ID.
Ja, also bleibt spannend dieses Jahr. Wahrscheinlich sitzt es als Option am Evaluieren. Ich bin mal gespannt, wofür sie sich entscheiden werden. Ne? Das wird bestimmt so an Haaresbreite jetzt letzten Endes da entschieden werden, weil wenn du da jetzt Full-In machst und da jetzt so eine teure, super gute Technologie bringst, mit der Spekulation, dass das den Leute dann noch benutzen werden oder vor allen Dingen noch kaufen werden wegen Corona und das dann im Herbst bringen, wie gesagt, aber ja, gut. Müssen wir mal schauen. Lange Rede, kurzer Sinn. Sind wir mal gespannt, was da so passiert. Gut. Hattet ihr denn ein Stage-Light-Problem bei eurem MacBook Pro?
Nee, ist es damit diese Display-Problematik gemeint? Mit dass sie.
Also ja,
ich kenne nur dieses, dass die Folie sich löst, aber das heißt irgendwie anders.
Nee, das ist was anderes. Die Stage-Light-Geschichte, das ist dieser Connector, der bei verschiedenen MacBook Pros zu kurz ist und dann irgendwann bricht. und dann Teile der Hintergrundbeleuchtung ausfallen. Und das nennt man das Stage-Light-Phänomen, weil man dann so wie so Scheinwerfer von unten in das Display reinscheinen hat. Ich hatte das mal bei einem MacBook Air, dieses Phänomen, aber jetzt nicht durch diesen Connector, sondern vor zig Jahren mal einen anderen Defekt. Und da nannte man das auch schon Stage-Light, weil das so, ja, wie so ein Scheinwerfer, der auf die Bühne leuchtet, aussieht.
Gott sei Dank nicht.
Ja, auf jeden Fall, es gab ja hier ein Reparaturprogramm für die 2016er 13 Zoll MacBook Pros, 2-Port- und 4-Port-Geräte. Und da gibt es dieses Austauschprogramm für, dass halt eben das Display ausgetauscht wird, weil dieser Connector, der leider fest eingebaut am Display ist, halt eben ein kleines bisschen zu kurz ist und deswegen jedes Mal, wenn man das Gerät aufklappt, ganz, ganz stramm gezogen wird und dementsprechend dann irgendwann bricht. So, und ich kann mich noch daran erinnern, das ist jetzt schon alt. Also wir sind jetzt im vierten Jahr von den Geräten. Ne? Und eigentlich lief das jetzt aus. Und das haben wir noch nicht gesagt. Und jetzt haben sie es um ein Jahr verlängert. Also das wurde jetzt auf 5 Jahre Abkaufdatum verlängert. Das heißt, auch jetzt in 2021 kann man weiterhin sein Stage-Light-Problem tauschen lassen. Was ich eigentlich gerade noch sagen wollte, war, dass sie dieses Austauschprogramm nur für die 2013er Modelle gemacht haben, obwohl es ja noch so eine Kontroverse gab, dass bei 15 Zoll Modellen auch dieses Problem bestanden haben soll und also dass das auch viele hatten und kostenpflichtig reparieren lassen mussten, dort aber das nicht ausgetauscht wurde. Das bleibt auch so, dass sie weiterhin nur die 13 Zoll Modelle machen, warum auch immer. Aber zumindest um es kurz zu erwähnen, sie haben das jetzt noch ein Jahr verlängert. Ne? Ja, per se immer gut. Ich frage mich, warum sie das so hart einschränken manchmal, diese Austauschprogramme, weil manche Leute haben halt eben einfach lange Zeit lang keine Probleme und dann geht ihnen dann irgendwann nach ein paar Jahren dieses Kabel kaputt und dann können sie das halt eben auch nochmal freundlicherweise tauschen, wenn sie das selber falsch gemacht haben. Ne? So, in dem Sinne immer gut, wenn sie da freiwillig verlängern.
Ja.
Gut. Das nächste ist noch ein Thema, was ich vielleicht direkt schon gerade ansprechen kann, denn da geht es um die M1 Macs. Da wurde jetzt nochmal berichtet, dass es Probleme mit dem schnellen der schnellen Benutzerumschaltung gibt. Ich habe das tatsächlich ein einziges Mal gesehen, als ich hier irgendwie mir einen Notfall-User eingerichtet habe. Das mache ich hier standardmäßig immer auf meinen Maschinen, damit ich, falls ich mal irgendwie meinen Hauptaccount irgendwie verdödel, zum Beispiel irgendwie dumm das Passwort ändere oder sowas und dann nicht mehr in die Maschine komme, also gar nicht mehr durch den Boot-Login komme, weil das Passwort kaputt gegangen ist von diesem einen Account. Deswegen mache ich immer einen Backup-User. Ne? Notfall nenne ich den zum Beispiel. Und der bekommt dann auch nochmal ein separates Passwort, mit dem man sich auch nochmal anmelden kann. Und ist auch Admin-User, sodass ich also dann dort dann auch zur Not dann die Maschine dann backuppen, restaurieren oder in irgendeiner Art und Weise dann sichern kann. Und als ich das gemacht habe, ist mir das auch einmal passiert. Und zwar hatte ich halt eben diesen Notfall-User eingeloggt, bin auch wieder zurückgewechselt zu meinem eigentlichen Haupt-User, habe da irgendwas gemacht und dann ging plötzlich der Bildschirmschoner an und ging nicht mehr aus. So, und das ist eine sehr faszinierende Erfahrung gewesen, denn ich bin da zumindest damals nicht wissentlich rausgekommen. Ich habe dann Power-Taste gedrückt, neu gebootet. So, seitdem ist es nie wieder gekommen. Da habe ich mich dann gefragt, was mag das gewesen sein? Und erst als ich das hier gelesen habe, ist mir klar geworden, dass das wahrscheinlich dieses Fast-User-Switching gewesen ist. Denn ich hatte halt eben den anderen User angelegt und dann mit Fast-User-Switching zurückgeschaltet auf den anderen. No, das kann man ja dann, wenn man das oben in der Taskleiste eingerichtet hat, kann man das ja problemlos machen. Und Leute, die mehrere Nutzer verwenden. Es gibt da ja Leute, die zum Beispiel da hier Firma und Privat trennen oder sowas, weil man dann separate Apple-IDs benutzen kann. Und solche Leute haben halt eben berichtet, dass sie, wenn sie hin und her switchen, halt eben dann immer rausfliegen und den Bildschirmschoner bekommen. Beziehungsweise, wenn man da irgendwelche Tasten drückt, dann scheint man wohl auch ausgeloggt zu werden und sich dann wieder neu anmelden können. Das hatte ich aber damals nicht gesehen. Ja gut, auf jeden Fall, es wurde jetzt hier nochmal in einigen Artikeln dokumentiert, dass es da momentan wohl Probleme gibt und dass da hoffentlich bald Abhilfe kommt. Also da gab es noch nichts von Apple zu. Ist aber ganz schön nervig für die Leute, die mehrere Nutzer verwenden. Lässt sich natürlich dann auch relativ leicht lösen, indem man nicht mehrere Nutzer verwendet. Aber wenn man das muss, hat man natürlich ein Problem. Ja, gut. So viel dazu. Ach, das ist noch ein M1-Problem. So, dann das mache ich noch und dann darf jemand von euch weitermachen. Noch eine Kleinigkeit, und zwar, das ist jetzt nichts, was den Nutzer angeht, wo ich gerade drüber nachdenke, aber was kurz berichtenswert war, und zwar unsere geliebte Firma Corellium. Das ist ja hier dieser Sicherheits-, in Anführungsstrichen, Anbieter, der diese iPhone-Hacking-Tools auch ist das Corellium oder ist Corellium derjenige? Nee, Moment, Corellium sind die Virtualisierungsgeschichten gemacht haben. Ne? Das habe ich gerade falsch zugeordnet. Genau, die gerade, wo Apple gerade gegen verloren hat, mit diesem Rechtsstreit, wo sie das Virtualisieren von iOS-Geräten untersagen wollten. Ne? Also Apple, den Corellium-Leuten. Und die scheinen da wohl so im Allgemeinen fix dabei zu sein, denn die haben jetzt hier eine erste Linux-Version gezeigt, die auf dem M1-Prozessor bootet und läuft. So, und das ist ja vorher laut Apple-Aussage ja sogar überhaupt nicht möglich gewesen. Sie hatten das ja jetzt letztlich erst ermöglicht mit einem iBoot-Update, wodurch man dann jetzt eben auch diese Zertifizierung von den Kernels dann, glaube ich, ausschalten kann und damit dann letzten Endes das Booten von Fremdkernels quasi ermöglicht. Das war nämlich vorher, so wie sie das zur WWDC letztes Jahr angekündigt hatten, gar nicht möglich. Und hatten sie auch so getan, als würde das gar nicht kommen. Zeugt aber eben jetzt letzten Endes davon, dass also sie sich wohl doch dazu entschieden haben, das System jetzt ganz aufzumachen. Also dass man es im Prinzip ganz aufmachen kann. Nicht standardmäßig natürlich, was auch gut ist. Aber man kann das dann abschalten, den Sicherheitsmechanismus, und dann halt eben beliebige Systeme booten, weil das dann der Bootloader dann nicht mehr darauf achtet, da die Secure Boot Chain wirklich einzuhalten. Ja, finde ich im Prinzip lobenswert, dass sie sich dazu entschieden haben, das doch noch zu machen. Ja, denn sie hatten ja anfänglich gesagt, dass macOS das einzige Host-Betriebssystem sein wird. Und da gab es natürlich dann viel Gejammer, wie so üblich. Also ich weiß, das interessiert die meisten Leute nicht. Ne? Also ich werde das selber auch nicht benutzen. Was will ich mit einem Linux auf meinem Mac? Das geht doch darum, dass die vertikale Integration da ist, gerade jetzt mit den Apple Silicon Chips. Ja? Also das wäre schön blöd, wenn ich da jetzt ein Betriebssystem nehme, was da nichts von unterstützt. Ne? So, aber im Prinzip ist es natürlich ganz interessant, wenn man jetzt sagen kann, hey, guck mal, das ist offen, wenn du unbedingt willst, kannst du das machen. So, ne? Dann kannst du dann da tun, was du möchtest, und dann gibt es auch keine Jammerei, dass Apple da irgendwie das Schloss zumacht. Ne? In dem Sinne finde ich das gut, wollte ich mal erwähnt haben, und damit können wir auch weitermachen. Ich möchte das nächste Mal jemand von euch machen.
Ich hatte das nur nebenbei gelesen. Und zwar, also wir hatten das schon mal gesagt, meine ich zumindest, wir hatten es erwähnt, dass die Apple eigenen Anwendungen auf Big Sur nicht ihren eigenen Regeln folgen, was Firewalls angeht. Also alle anderen müssen über eine Extension gehen, nur die Apple-Sachen machen das eben nicht. Sie hatten eine Sonderausnahme, wodurch halt Firewalls, zumindest was die Apple eigenen Tools angeht, unwirksam wurden oder nicht mehr helfen konnten, sagen wir es mal so. Ich erinnere mich da an Little Snitch. Die hatten da schwer gejammert, weil was will ich mit einer Firewall, die, wenn auch Apple Tools sind, die nicht blocken können.
Und ja, genau. Man sollte vielleicht gerade noch sagen, also mit Big Sur eingeführt worden ist die verpflichtende Benutzung der sogenannten Network Kernel Extension API. Das heißt also, Network Kernel Extension, das ist die alte API. Irgendwie habe ich das, glaube ich, falsch aufgeschnappt. Also das ist, glaube ich, die alte API gewesen und jetzt haben sie eine neue gemacht. Und die Kernel Extension API, die ist rausgeflogen. Kernel Extensions wollen sie nicht aus Sicherheitsgründen. So. Und bisher haben diese Tools wie Little Snitch eine Kernel Extension verwendet, um den gesamten Network Traffic mitsniffen zu können. Und das wollten sie eben zumachen, damit diese Sachen nicht mehr im Kernel laufen, was eben ein Sicherheitsrisiko ist. Wollten das in den User Mode schieben, wie man das ja nennt, wenn man Sachen nicht im Kernel laufen lässt, sondern halt eben als normale Prozesse. Und dafür haben sie eine Extension gebaut. Ne? Das ist diese neue Network Extension. Und diese Extension, die ist jetzt verpflichtend geworden mit Big Sur. Das heißt, diese Kernel Extensions, die darf man jetzt im sicheren Modus zumindest nicht mehr benutzen. Und dafür müssen halt eben dann solche Anbieter wie Little Snitch müssen jetzt auf diese neue API gehen. Und das Problem dabei, das, was Sascha gerade schon gesagt hatte, ist, dass Apple sich selber in dieser Lösung eine Ausnahme programmiert hat, und zwar 56 Apple-eigene Anwendungen laufen überhaupt nicht durch diese neue API durch, so, ne, sondern laufen außenrum. Und das ist halt eben ein bisschen blöd, wenn das Ganze jetzt dafür da ist, dass man Firewalls baut mit dieser API und dann Apples eigene Apps da alle einfach durch dürfen und außenrum. Ne? So,
also. Das ist ja auch wieder ein Sicherheitsrisiko irgendwo.
Ja, genau. Ne? Das ist von Anfang an irgendwie absurd gewesen, als ich das gehört habe. Und hier Patrick Wardle, der berichtete das auf seinem Blog. Das ist ja einer von diesen Sicherheitsforschern, die sehr viel in diesem Bereich hier bei Apple am Forschen sind auch. Und der berichtete jetzt, dass Apple wohl in Big Sur 11.2 Beta 2, die letzte Woche gekommen ist, jetzt das wohl ausgebaut haben soll. Ne? Also das hat jetzt zwar ein bisschen gedauert, aber sie haben das wohl jetzt zurückgenommen. Es ist noch nicht bestätigt worden von Apple, aber der Wardle selbst ist, glaube ich, eine relativ vertrauenswürdige Quelle. Deswegen habe ich das hier mal aufgeführt. Hat also geschrieben, dass das jetzt wohl rausgeflogen wäre und dass die Sachen jetzt alle durch diese API durchlaufen, genauso wie sich das gehört. An der Stelle muss ich dann mal wieder sagen, wäre ich mal wieder gerne Mäuschen gewesen bei Apple und hätte gerne mal die Argumentation gehört, wie sie das eingebaut haben am Anfang, weil das ist ja extra eingebaut worden. Ne? Das ist ja nicht einfach so passiert. Ne? Irgendjemand hat entschieden, das ist ein Feature von Big Sur, was wir extra machen. Ne?
Das, kann es nicht sein, dass sie einfach weiter selber über die Kernel Extension gelaufen sind? Also die eigentlich einfach eine API nicht genutzt haben, das einfach vergessen haben?
Nee, das ist halt eben genau der Punkt. Es gibt da nämlich eine Exclusion-List und genau darum geht es in dem Originalartikel von Herrn Wardle. Ich kann das mal verlinken. Gerade mal einen Marker dran hier. Denn er hat das da nochmal beschrieben. Es gibt da diese Content-Filter-Exclusion-List.plist, die quasi explizit alle diese Apps einmal aufführt. Und das ist halt eben per se auch das Gefährliche, weil gibt es überhaupt so eine Liste? Warum muss es die geben? Und das ist natürlich gefährlich, weil da könnte man ja was reinschmuggeln, was nicht reingehört. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das abgesichert ist, das müsste ich mir auch nochmal angucken, aber in irgendeiner Art und Weise wird das bestimmt abgesichert gewesen sein. Und dann kommt halt eben noch dazu, jede App, die eine Firewall umgeht, ist ein Sicherheitsrisiko. Ne? Weil da kann man halt eben Privilege Escalation mitmachen und freien Internetzugang haben. Zack. Ne? Sind ja Sicherheitsforscher. Ne? Also gerade der Wardle meine ich jetzt hier. Und sowas will man halt eben nicht. Ne? Also warum hat Apple diese Exclusions extra eingebaut, obwohl das nur Nachteile hat? Weil warum sollte Apple FaceTime an der Firewall vorbeileiten? Das war eine der Apps. Ne? Das war ja dann mal diskutiert worden. Ne? Also was ist der Grund, warum FaceTime da drumherum muss und alle anderen Messenger- oder Videotelefoniesysteme müssen da durch? Dann sollten sie das System doch direkt ordentlich machen, oder?
Ja, ja, klar.
Also wenn es da Nachteile
gibt. Keine Frage, das ist sowieso nicht begründbar. Ne? Du kannst Also da gibt es keine gute Begründung, die braucht man nicht suchen. Das
ist schade, das ist nicht Apple-like. Also ich finde es ganz merkwürdig.
Ja. Ja, also so im Thema Security behalten, benehmen sie sich ja manchmal seltsam, ne? Aber im Großen und Ganzen machen sie ja das Richtige. Genau das meinte ich, ne? Also ich wäre jetzt gerne mal Mäuschen dafür. Wer hat damals diese Entscheidung gemacht, diese Exclusion List einzubauen und dann das auch wirklich dann auszurollen, ne? Und dass das dann nicht diskutiert wurde mit dem Security Team intern, was ja wohl auch ziemlich ordentlich sein soll, ne? So, faszinierende Fragestellungen. Ja. Na gut. Ja, kann man nur offen stehen lassen.
Ne? Ja, wir werden von Apple keine offizielle Antwort, glaube ich, kriegen.
Natürlich nicht.
Sie werden uns nicht die Begründung liefern und sagen, wir haben das damals argumentiert mit. Für mich gibt es auch keine Argumentation, keine gute. Also deswegen, also mir fällt keine ein.
Mhm. Ja, die einzige Argumentation, wo ich gerade nochmal drüber nachdenke, die aufgeführt wurde, war irgendwie Gatekeeper. Was ja nach Hause funken muss, um manchmal nach Hause funken muss, um zu gucken, ob die Apps nicht gesperrt worden sind, die man starten möchte. Aber das ist natürlich jetzt auch kein Grund, alle 56 Apple-Apps.
Genau, dann machst du eine.
Ich weiß nicht, ob es alle sind, ne? Aber auf jeden Fall viele Apple-Apps auszunehmen, nur wegen Gatekeeper. Das kann ich
nicht glauben. Also dann machst du die eine da drauf, aber nicht alle. Also.
Ja. Ja. Richtig. Ja, gut, aber umso besser, dass sie es jetzt gefixt haben. Das ist ja dann schön, dass es zumindest passiert ist, auch relativ zügig passiert ist. Und dann sind wir ja glücklich.
Ja.
Ja, das nächste Ding, so ein kleiner Schmunzler nur. ich dachte mir so, klar, dass die auch noch mitstinken mussten.
Ja.
Ja. Bei Apple hat sich das ja angedeutet, dass jetzt irgendwas mit AirTags passiert hier. Ne? Zack, hat Samsung natürlich Galaxy Smart Tags vorgestellt. ja, not, weil es einfach nur hier teilartige Technologie, also einfach BTLE-basiertes Anbringen von seinen Gegenständen. Und das ist halt eben sehr eingeschränkt. Ne? Du weißt halt eben nur, dass es in der Nähe ist, aber und halt eben auch nicht so wahnsinnig große Distanzen mit Bluetooth, sodass man wirklich Dinge wiederfinden würde. Vor allen Dingen die Distanz, die Richtung. Also du findest das einfach.
Ja, ja, nee, das wissen ja auch alle, die schon mal Teil ausprobiert haben. Und aber irgendwie war wirklich klar, dass sie da auch noch mit um die Ecke kommen. Und ja, ich meine, haben die nicht noch einen Knopf, womit du Smart Home Funktionen auslösen kannst? Meine ich, hatte ich gelesen, ist an denen auch noch dran.
Oh, das ist jetzt so lange her, dass ich die Tiles
benutzt habe. Nein, nicht die Tiles, die Samsung Smart Tags.
Ach so.
Die meinte ich, hatte ich gelesen. Aber
ja, Use Button for Automation.
Okay, ja. Und, aber wie gesagt, der Mehrwert, wie gesagt, deswegen habe ich auch nie Teil benutzt, ist für mich nicht da, weil mit dem reinen Bluetooth bringt mir das nichts. Und klar, sie wollen jetzt auf dem Markt noch mitstinken, umso schlimmer, dass Apple da irgendwie nicht in die Pötte kommt. Aber ja. Das ist wieder so typisch, einmal nachziehen oder beziehungsweise in dem Falle vorziehen, aber ja, nix Sauberes, wenn ich ehrlich bin, weil die, ja, das ist wie auf Apple rumhauen, weil sie das Ladegerät entfernt haben und dann machen sie es selber, also es ist halt ein bisschen fraglich, ne?
Ja, und nicht nur Samsung, sondern Xiaomi hat jetzt, glaube ich, auch noch nachgezogen und verkündet, sie lassen es jetzt draußen. Also an der Stelle hat Apple mal wieder alles richtig gemacht. Ne? Sie haben natürlich auch die Dresche abgekriegt, weil sie die Ersten waren und weil sie ja Apple sind. Aber dann ziehen sie alle nach, weil sie sagen, hey, das ist ja echt günstiger für uns und für die Umwelt, das rauszunehmen.
Ja, ja, draußen. Das gut. Naja. Ja? Dauert immer ein bisschen, bis alle begriffen haben, habe ich mal das Gefühl.
Genau.
Ja.
Ah, genau das.
Ja, ansonsten etwas, was mich persönlich ehrlich überrascht hat, und zwar Netflix soll wohl Spatial Audio Support planen. Überrascht mich deswegen, weil, ja, dass sie so eine, ich sag jetzt mal, Apple-Funktion unterstützen, hätte ich jetzt gar nicht mehr erwartet, nachdem sie schon AirPlay abgeschaltet haben. Und ja, und auch keinen Apple-Katalog unterstützen und auch ansonsten nichts Apple-Likes unterstützen. Hat mich die Info schon überrascht.
Was ich mich an der Stelle gefragt habe, was ich nicht rausfinden konnte jetzt in der Schnelle, das ist, was sie da überhaupt für tun müssen, um Spatial Audio Support zu bekommen. Denn ich hatte ja das ausprobiert. Also ich schaue halt eben jetzt selten Videos auf meinem iPhone. Aber wenn ich halt eben da ein ein Video mit Surround Sound gehört habe, dann hat das halt eben diesen Spatial Audio Effekt gemacht, wenn ich die AirPods Pro drin hatte mit der neuesten Firmware. Und das ist ja von alleine gegangen. Also sobald man hier Mehrkanalton hatte, hat er das quasi umgerechnet und dann halt eben angepasst zu der Position, wo du das iPhone gerade hinhältst. Und an der Stelle bin ich mir nicht ganz klar, was wollen sie denn da überhaupt für einen Support machen?
Ja gut, also es sind jetzt mehrere Dinge. Also erst, ich habe jetzt nicht mehr in AV Foundation reingeguckt, ob es da eine extra Schnittstelle irgendwie für gibt, weil ich mir nicht vorstellen kann, weil eigentlich klingt mir das mehr so nach, tu das richtige Audioformat rein, den Rest machen wir. Das wäre jetzt auch Apple-like. Jetzt kennen wir die alle in der Netflix-App, das sieht mir auf jeden Fall auch nicht nach AV Foundation aus. Das heißt, es kann natürlich sein, da beißt sich dann wieder der, ich mache das lieber alles selber, Kram, und dann fällt mir das alles auf die Füße, wenn mal was Gutes kommt. Das kann natürlich sein, dass sie da irgendwas ungünstig jetzt selber schreiben müssen. Das weiß ich nicht. Also müsste man mal ausprobieren. Man könnte mal eine kleine App eben machen mit einem AV Player und da einfach mal ein Surround Sound Video reinstecken und mal gucken, ob man das automatisch kostenfrei mitbekommt. Das wäre mal eine Frage.
Wo du es gerade so sagst, es bietet sich wahrscheinlich an, dass es dann von alleine funktioniert. Ja,
also ich gehe davon aus, dass der AV-Player das sofort kann.
Ja. Ach so, aber gerade mal noch zu Ende lesen, weil irritierend dabei ist, dass sie sagen, das muss extra unterstützt werden, weil es einen kleinen Katalog
Stimmt. startet,
ja, genau, soll, das der das unterstützt. Ja. Genau, also das kann auch wieder nicht
stehen. Ja, gut, jetzt weiß ich nicht, was für eine Murks, die da mit ihren Videofiles gemacht haben, die schon 800.000 Mal transkodiert wurden und vielleicht haben sie, ich weiß es auch nicht, also das
also ja, aber bei Netflix kann man sich viel vorstellen.
Ich werde mal ein Videofile von mir nehmen, was ich habe mit Surround Sound und werde das mal irgendwie auf dem iPhone im AV Player öffnen. Gibt es irgendeine App, die Videofiles annimmt? Nee, ne? So direkt, die den AV Player auf jeden Fall verwendet.
Files-App?
Meinst du, das ist richtiger
AV Player? Video einfach aufmachen? Also Apple
benutzt. Aber du kannst ja schon keine Sprachen und sowas auswählen.
Keine Ahnung.
Völlig egal. Ich schreibe kurz eine App. Das ist ja nur ein Button und AV Player öffnen, also das geschenkt. Das ist ja in einer Minute gemacht.
Genau. Sind doch
eigentlich klar, mach mal. Werde ich mal ausprobieren, erinnert mich mal dran, das interessiert mich jetzt, weil wenn ich das dann da kostenfrei einfach direkt mitkriege, dann frage ich mich wirklich, was sie da falsch gemacht haben.
Ja, und vor allen Dingen, warum sie einen kleinen
Katalog. Ja, genau, das meine ich ja, ne? Das ist halt die große Frage, warum dann so viel rausfällt. Wie gesagt, die meinen ja auch viel, viel Special-Kram. Aber auch hier zeigt sich wieder, Leute, macht nicht immer alles irgendwie komisch selber. Man kann übrigens einen AV-Player anpassen im eigenen Design. Das geht theoretisch. Ja, also das. Aber auch da kenne ich die schrecklichsten Konstellationen, selbst von Apps, die ich mag, die einfach nur unglaublich blöd zu bedienen sind. Versucht nichts zu verbessern, was vielleicht schon verdammt gut ist.
Da könnte ich Geschichten erzählen für die Entwickler unter uns.
Also da gibt's Apple denkt sich meist, was ich bin auch der Meinung, der AV Player ist nicht optisch das Schönste, aber er ist zweckmäßig und er funktioniert gut. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
Das Lustige ist ja, dass du ihn optisch sogar noch aufhübschen kannst. Du kannst ihn halt eben nicht ganz loswerden, aber du kannst ja noch
genau. machen. Ja, und vor allem, man darf auch mal nicht vergessen, wenn ich ein Video gucke, will ich die Steuerelemente zum größten Teil sowieso nicht sehen.
Ja, genau. Und das Allerschlimmste ist, wenn dann irgendwie Leute auf die Idee kommen, hier irgendwelche Special Controls zu machen. Ich glaube, die YouTube-App war das, wo man, ohne dass das UI angezeigt worden ist, einfach nur auf das Display getippt hat, um das UI zu sehen, und er hat dann vorgespult.
Ja, das haben wir jetzt zum Doppelklick gemacht. Aber ich finde immer ganz schlimm, wenn unten die Zeitpunkte neu umgebaut werden und dann scrollt der, dann kannst du, gerade bei langen Sachen, ne, also das finde ich zum Beispiel bei der DAZN-App sehr schade, da geht so ein Footballspiel 4 Stunden. Jetzt hast du deine 4-Stunden-Timeline auf so einem iPhone. Ja, da ziehst du ein Stück, du bist eine Stunde weiter, weißt du so. Aber du kannst dieses, was du beim AV Foundation kannst, mal eben hochziehen und dann die Prozentzahlen, und dann skippst du einfach langsam. Ja, das ist halt nicht da. Und das finde ich halt immer dann super schade.
Wo wir schon am Ranten sind, Ja, wenn ich die Apfel-Nerds-Folge durchhöre, bevor ich die auf unseren Podhoster oder auch auf YouTube hochlade, habe ich immer genau dasselbe Problem. Ja? Der QuickTime-Player auf dem Mac, der hat eine Maximalgröße für diesen Slider. Und wenn wir halt eben eine 2-Stunden-Folge haben, dann ist das auch so. Ich möchte dann ein paar Minuten vorspulen, um halt eben so durchzuspringen. Und er springt halt eben dann irgendwie immer eine Viertelstunde oder 20 Minuten oder sowas. Feingranularer kann man das dann nur, wenn man diesen Trick macht mit dem Anklicken und dann weit von dem UI entfernen und dann reduziert sich dann diese. Ach nee, das ist nur unter iOS. Unter,
aber als Tipp, wenn mir gerade probierst, bitte?
Touchbar.
Die ist ja auch nicht besser.
Kannst du auch mal probieren. Aber ohne Touchbar, was du mal probieren kannst, ist ja. Ihr werdet lachen, aber probier es mal mit Force Touch, das 3D-Touch für den Mac. Geh mal auf das Spulending und drück mal fester. Da kannst du nämlich von 1 bis, von zweifach bis 72, glaube ich, alles durchgehen. Und das klappt eigentlich recht gut. Hm.
Okay. Ja, aber das ist die Wiedergabegeschwindigkeit. Ich möchte nicht die Wiedergabegeschwindigkeit ändern.
Nein, du spulst damit.
Spulen?
Du gehst auf das Spulen und dann drückst du fester. Und sobald runter gehst, bleibt er stehen. Das klappt eigentlich großartig.
Ja gut, das muss ich zumindest mal ausprobieren. Mein Workflow ist nie spulen gewesen, sondern quasi moved.
Ja, das verstehe ich. Ne? Aber wenn du jetzt sagst, ich muss 3 Stunden weiter, würde ich dir auch das Spulen nicht empfehlen. Ne? Aber wenn du jetzt sagst, nur so 5 Minuten oder so, dann ist das großartig. Ne? Also wie gesagt, für jemanden, der feste Drücke auf Geräten sehr gern mag, weiß ich natürlich, dass das funktioniert. Also kannst du mal ausprobieren. Ja. Aber du hast recht, auch da ist das ungünstig, wenn das nicht ordentlich.
Genau. Um's gerade ein bisschen konkreter zu sagen, jetzt fällt mir auch wieder ein, weshalb ich da springe, das muss man dann mal gerade noch dazu sagen. Und zwar, ich kontrolliere dann unsere Kapitelmarken. Ja, das heißt also, wir haben ja Kapitelmarken jetzt so während dem Gespräch aufgeschrieben. Wenn wir dann was schneiden mussten, dann verschieben die sich ja, dann müssen wir die aktualisieren und dann springe ich dann mal schnell die Kapitelmarken durch und möchte die eigentlich dann, bevor ich die bei uns live stelle, halt eben mal einmal gesehen haben, ob die so einigermaßen stimmen. Dafür muss ich relativ genau diese Positionen logischerweise anspringen. Und das ist halt eben genau das Problem. Ne? Also kleiner Slider, 2 Stunden Video. Ich muss ziemlich genau anspringen. Spulen hilft mir da nämlich eben, wie gesagt, auch nichts. Ne? Und dann bin ich dann immer da vor mich hinsuchen. Ne? Ja, wie gesagt, ja mal in hohen Tönen, aber wenn man das einfach ein bisschen breiter machen könnte und das dadurch dann ein bisschen mehr Flexibilität hätte.
Das Einzige, was mir bei der Touchbar einfallen würde, vielleicht, wenn du es draufhältst. Ich weiß, bei vielen Sachen, wenn du bei der Touchbar wie beim iPhone beim Skippen draufhältst, dann zoomt der rein. Das habe ich irgendwo mal bei der Touchbar
gesehen. Beim iPhone, da gibt es ja den Trick, das ist eben genau das, was es auf Mac nicht gibt, was ich eben versehentlich gesagt hatte, ne? Dass du quasi den Slider anfasst, dann aber mit dem Finger dich von dem entfernst und desto weiter du dich davon entfernst, desto feiner wird das
Scrollen. Das kenne ich, aber was ich bei der Touchbar mal gesehen habe, war bei, ich weiß nicht mehr, Videoschneiden in der Fotos-App oder so, du ziehst und dann ist er erst nicht granular genug und dann bleibst du einfach stehen und wartest und dann zoomt er automatisch rein in das Video und dann kannst du das granularer schneiden. Vielleicht klappt das beim QuickTime-Player auch.
Das werde ich aus Spaß mal ausprobieren. Nicht, dass das nachher noch der Use Case wird, wo ich meine...
Genau, und dann schaffen sie so beim nächsten ab. Ich lache mich tot. Ja,
sehr schön. Richtig. Sehr gut.
Ja, apropos abschaffen. Ja,
auch schon. Ne?
Passt eigentlich ganz gut. Ich nehme das jetzt mal mit. Also wenn es Absicht gewesen wäre. Und zwar, Apple arbeitet scheinbar an einem Ersatz für iTunes, für Windows, wohl bemerkt, weil die Mac-Anwender wissen ja, dass es iTunes nicht mehr gibt. Und da sollen wohl eine native Windows-Version von der Mac und der Podcast-App kommen, was ich erstmal gar nicht so schlecht fände für die Windows-Nutzer, oder?
Ja, prinzipiell natürlich ganz schön. Ich bin allerdings ein bisschen was irritiert, dass sie tatsächlich die Podcasts-App auf den Mac
bringen. Das hängt vielleicht mit dem Gerücht davor zusammen, Premium-Podcast.
Genau.
Achso, Entschuldigung, ja. Genau.
Aber genau, ne? Also könnte natürlich tatsächlich darauf hindeuten, dass sie da was zu monetarisieren planen, denn logischerweise die Musik-App natürlich auch Services Revenue.
Ja. Aber ich frage mich dann auf der Kehrseite, wollen sie die Geräteverwaltung für Windows-Nutzer dann wieder in die Musik-App stecken? Trotzdem, weil bei dem Mac ist sie ja jetzt in den Finder gewandert, das werden sie ja wohl bei Windows kaum machen. Oder? Das ist dann ja, die Frage, was sie da tun. Oder gibt es da dann noch irgendeine App mit Devices? Oder?
Aber in die Podcast-App werden sie es
auch nicht. Ja, ja, genau.
Also so oder so.
Ja. Warten wir es mal ab. Generell ist das stimmig, wo sie dann die Geräte hinpacken, wird dann noch spannend, finde ich. Übrigens noch als Anekdote, das soll auch in den Microsoft Store kommen. Ich weiß gar nicht, ist sehr erfolgreich.
Weißt du was? Keine Ahnung, das muss ja mal ein Windows-Nutzer
sagen. Gibt ja nichts anderes.
Ja, aber du kannst aus dem Web laden, deswegen frage ich.
Ja, aber ja. Ne, wenn du auf so Tablets bist, dann willst du auch aus dem Store die Sachen laden.
Okay, ja gut.
Ja, okay.
Also warten wir mal ab, was da passiert. Ich bin gespannt.
Ja, kleine erwähnenswerte Anekdote noch aus diesem Artikel ist, dass sie native Windows-Versionen planen sollen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber die alten Apple-Apps, die sind einmal alle auf der, ich glaube, Yellowbox hieß das, ne? Windows-Version von der Yellowbox gebaut gewesen, also quasi dem Unterbau, der letzten Endes dann die macOS Runtime geworden ist, wo Objective-C darauf lief und dieses System, wo sie ja damals dann die Software mitentwickelt haben und da halt eben dann Foundation gebaut worden ist und Core Foundation für die Entwickler, die wissen das jetzt ansonsten einfach mal weghören. Und letzten Endes hatten sie also quasi da so einen Emulationslayer für Windows gebaut. Ja, wo sie dann also quasi ihre eigenen Tools benutzen konnten, um dann die Windows-Version von diesen Apps zu bauen. Und iTunes ist halt eben die einzige App gewesen, die das jemals benutzt hat. Ich weiß nicht, ich glaube, Safari war zum Teil auch so gebaut, eine Zeit lang. Ich meine, dass, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ob es das überhaupt noch gibt. Aber,
ich weiß nicht, ob Safari noch für Windows gibt.
Ja, das war ich auch gerade.
Safari gibt
es. Ja. Okay. Echt? Okay. Das ist lange her.
Man sieht, wir sind aus der Windows-Welt raus. Hm.
Ja, sorry. Tut mir leid. Falls jemand mal was zu berichten
weiß. Ja, gerne schreiben. Mal,
benutzt ihr Safari für Windows? Keine Ahnung. Ist das gut?
Ja, gute Frage, ja. Ist das so genial wie auf dem Mac?
Besser als Chrome bei euch?
Aber das werde ich nächstes Mal bei dem Surface Pro X von meinem Daddy mal ausprobieren, ob der auf ARM läuft.
Ja.
Das interessiert mich. Das weiß ich nämlich auch nicht.
Ja, das probieren wir aus. Das ist eine gute Idee.
Das würde ich ja sogar fast schon Nein sagen, weil das ist bestimmt nie dafür angepasst worden.
Ja gut, die haben auch einen Emulationsmode, wer weiß. Mal sehen.
Ja gut, genau, also das könnte natürlich emuliert sein. Ja. Na gut, aber wie gesagt, Windows, keine Ahnung, muss man mal schauen. Kommen wir zum Rausschmeißer. Ja. Ist auch schon spät genug jetzt, ne? Lustigerweise, Déjà-vu, wir haben schon wieder Pat Gelsinger im Rausschmeißer, was ist los? Ja, er hat sich jetzt hier, diesmal aber auch tatsächlich nur kurz, verspreche ich direkt von Anfang an, jetzt irgendwie sich hier zu Wort gemeldet gegenüber den Intel-Mitarbeitern. Pat ist ja bei VMware gewesen, vorher hier CTO und einige andere Posten bei Intel bekleidet, ist jetzt zurückgekommen, hatte dann da wohl irgendwie eine Rede gehalten, irgendwo vor einer Belegschaft und letzten Endes geht es jetzt gar nicht darum, dass er da gewesen ist und geredet hat, wir hatten ja erzählt, dass er jetzt neuer CEO wird, ne? Darum ging es logischerweise und bei dieser Rede wird er zitiert, etwas über Apple gehabt zu haben, was ich mal einmal erwähnen wollte. Und zwar sagte er zu seinen Intel-Mitarbeitern, wir müssen bessere Chips bauen als diese Lifestyle-Firma da in Cupertino. Ja, so sinnwahrend übersetzt jetzt. Das muss man mal so ein kleines bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also, Pat ist wahrscheinlich ein großartiger Kerl, ne? Der ist ja eine Legende bei Intel, also das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ne? Und klar, er hat das vor Intel-Mitarbeitern gesagt, deswegen ist das auch so abfällig geworden, aber das ist schon komisch formuliert. Ja, ne? Also so, diese Lifestyle-Firma.
Es ist schon.
Ist das jetzt abwertend?
Nein, das ist das Mutti. Das soll motivierend sein, weil, ne, also wenn die Intel-Mitarbeiter, die ja Spezialisten im Chipbau sind, das nicht so gut hinkriegen wie die Lifestyle-Firma Apple, dann läuft da was schief. Und ich glaube, das ist eigentlich der Hintergrund, warum er das gesagt hat. Weil, ne, der wird Apple nicht unterschätzen. Da wäre er kein Profi.
Nee, also das ist ja, die haben ja schwarz auf weiß, wie gut der M1 ist. Da bleibt ja gar nichts übrig. Das, ne, aber genau deswegen meinte ich ja, ne, dieses, das ist schon etwas abfällig. Also, aber du hast schon recht, das ist halt eben zu Intel-Mitarbeitern gewesen und die werden genau das gesagt haben. Ne? Also, wenn wir es nicht hinbekommen, was Besseres zu machen als dieser Lifestyle-Schuppen in Cupertino, dann ja, dreht Steve sich im Grab rum. Nee, irgendwie sowas. Aber
es ist ja auch traurig. Naja, ne? Also wenn man das mal zusammenhält, Intel in Anführungsstrichen macht ja nichts anderes als Prozessorbau, ne? Und Prozessorentwicklung. Hm. Und die sind so weit hinten dran bei einer Firma, die ja im Gegensatz so unglaublich viele andere Dinge macht und die Prozessoren, ich sage jetzt mal nicht nebenbei entwickelt, das wäre jetzt auch unfair. Apple steckt da viel Geld und Zeit rein und ein unglaublich gutes Team. Aber die halt noch unglaublich viele andere Sachen ja auch entwickeln, ne? Und unglaublich viel andere Dinge tun, das ist schon ein starkes Stück dann. Ne? Also das darf man ja immer nicht vergessen. Also das ist ja, das ist schon hart. Also das ist schon ein schwerer Schlag in die Magengrube für Intel. Das kann ich hier, also bin ich mir ganz sicher. Und du hast ja dann auch super demotivierte Teams, denke ich mal. So stelle ich mir das zumindest vor. Ja, also da kommt dann in dem Falle diese Lifestyle-Firma um die Ecke, ja, und rotzt dann Prozessor raus und sagt auch noch zwischen den Zeilen, ja, das ist ja unser langsamster. Ja, die ordentlichen bringen wir erst noch. Ja, so quasi. Mhm. Und du sitzt da und kommst jetzt schon um Längen nicht mehr mit. Das ist schon hart.
Mhm. Ja, die wird eine spannende Zeit werden. Also klar, ich glaube, wenn jemand da aufräumen kann, dann Pat Gelsinger, nach dem, was ich halt eben so von ihm weiß als Personalie. Aber ich frage mich auf der anderen Seite auch, ob sie da nicht einfach langsam zum alten Eisen gehören, wenn sie sich da jetzt nicht ändern können. Denn nach dem, was man so liest, nachdem man jetzt mehr und mehr sich den M1 mal im Detail angeguckt hat und erfahren hat, was da halt eben so bei Apple gemacht worden ist, das ist halt eben diese Abkehr von diesen Multiple-Purpose-Prozessoren, wie Intel sie baut. Das ist halt eben ein SoC, ein Custom-SoC, der genau dafür gemacht worden ist, wofür sie ihn brauchen. Ja? Sie haben realisiert, für die Retain- und Release-Aufrufe des Speichermanagementsystems bräuchten sie schnellere atomare Instruktionen für Inkrement und Dekrement. Also haben sie sich eingebaut. Ja? Und so ist das ganze Ding aufgebaut worden. Ja? Das heißt also, die bauen halt eben für die Anforderungen der Software die passende Hardware und passen natürlich auch die Software für die Hardware an. Und letzten Endes hast du da halt eben jetzt einen Riesenvorteil. Und das geht ja viel weiter. Die gehen jetzt nicht nur hin und machen da ein bisschen was schnellere Instruktionen, sondern sie haben dann auch, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt im Laufe der letzten Tage irgendwo gelesen habt, da irgendwie einen superschnellen Matrizenmultiplikator drin, der nicht die Neural Engine ist, sondern stattdessen irgendwie noch als Coprozessor dazwischen hängt, scheinbar nur von Apple selbst benutzt wird, der auch aktiv in Code verwendet wird, der aber nicht dokumentiert ist nach außen hin. Ne? Den haben sie sich für irgendwas eingebaut, das ist noch gar nicht klar, wofür wirklich, was halt eben verschiedene Dinge, vor allen Dingen halt eben diese Vektormultiplikationen und solche Geschichten halt eben super beschleunigen kann nochmal in verschiedenen Use Cases. Ne? So, und das geht ja jetzt nicht nur auch auf diese großen Blöcke, wie jetzt halt eben die einzelnen CPU-Kerne und die Neural Engine, sondern sie haben ja zwischendrin halt eben noch wahnsinnig viel Transistorfläche oder Siliziumfläche, Transistoren, die sie für andere Dinge verwenden. Denken wir mal an hier H264, H265, N- und D-Coding. Gut, das hat Intel ja jetzt auch seit Jahren drin, aber da hat Apple ja lange Zeit vorgelegt. Intel hatte das lange nicht drin. So, und Apple hat da auch sehr schnell mit H265 nachgezogen. Ich weiß zum Beispiel jetzt gerade nicht, ob Intel überhaupt schon H265 unterstützt. Müsste ich jetzt mal nachgucken, keine Ahnung. No? Und halt eben so diese, man kann sich das mal vorstellen, das sind so hunderte kleine Details, die da halt eben alle separat behandelt und dann halt eben richtig gemacht werden. No? Die Anforderungen in Hardware umgesetzt, die Software dafür gemacht und das auch ausgenutzt.
Ja, ja, genau, damit, also und, dadurch hast du halt einen brutalen Vorsprung, ne? Und genau. Das Problem ist natürlich, dass Intel die Software nicht liefern kann. Ne? Also das ist dann wieder so ein Windows-Thema oder Linux-Thema, wo sie dann dran schrauben müssen. Da ist natürlich jetzt brutal, wie Apple vorziehen kann, wenn sie da oder das auch tut. Ja, also wie gesagt, allein diese Neural Engine schon im iPhone ist unglaublich performant. Ja, also ich hatte jetzt heute oder gestern irgendwann noch mal meine App aufgemacht, die ich in der Bachelorarbeit geschrieben habe zur Texterkennung. Na, die muss erstmal den Text, die einzelnen Buchstaben erkennen mit Machine Learning, danach aus dem Modell raussuchen, welcher Buchstabe das sein kann. Wenn ich mir da allein überlege, wie lahm das im Gegensatz zu dem iPhone, boah, was hatte ich denn damals, 8 war, und ich glaube, das hatte auch schon eine Neural Engine drin. Na, jetzt zum iPhone 12, das war brutal viel schneller. Ne? Also wenn du allein überlegst, was das für eine Entwicklung ist, ne? Also was du da alles machen kannst. Ne? Und sie benutzen ja nun mal auch sowas schon überall, ne? Dieses Machine Learning, also allgemein überall Machine Learning. Ja. Das ist schon ein riesiger Unterschied. Und wenn du halt immer bei diesen Nuancen anfängst zu sparen, weil sie in Hardware sind, also an Sparen, an Strom und dadurch effizienter wirst etc., das bringt schon eine Menge. Ne? Also auch Kleinvieh macht Mist, wenn es dann am Ende sehr, sehr viel ist. Ne? Wenn man das mal, also Kleinvieh im Sinne von, genau, dass du natürlich nicht den ganzen Tag die Neural Engine am Rödeln hast. Ne? Aber wenn du dann irgendwie nur eine halbe Sekunde brauchst, statt 10 Sekunden, was durchaus realistisch ist bei der ganzen Geschichte, dann hast du extrem viel Energie gespart. Ne? So, und das ist halt, und hier stehen natürlich auch andere Türen offen. Das darf man jetzt mal nicht vergessen. Du kannst ja ne 6 Gesichter gleichzeitig im Bild gar nicht erkennen, wenn du das über die CPU machst. Ja, weil es einfach leistungstechnisch dann nicht mehr klappt bei 60 Bildern pro Sekunde, weil dir der Akku wegstirbt, weil der Prozessor auf 400% hängt. Ja, so, also du hast ja einfach auch mehr Möglichkeiten, Sachen umzusetzen, wenn der Prozessor und die Software dir das 1:1 ermöglicht.
Ja. Ja, also letzten Endes wird spannend zu sein, wie das die Wintel-Welt, haben sie das damals immer genannt, sagt man das heute noch? Also hier die Intel, Microsoft, PC-Bauer-Schiene letzten Endes da jetzt drauf reagieren wird. Ne? Denn diese Realisierung, die wird halt eben jetzt früher oder später kommen, dass das Zeitalter des SoC angebrochen ist. Ne? Das ist ja quasi jetzt dann die Erkenntnis daraus, die wir bei dem M1 ableiten können. Und das Problem, was halt eben alle in diesem Bereich haben, ist, dass niemand alles vertikal integriert wie Apple. Ne? Keiner, der Software macht, Hardware baut und eigene SoCs entwirft. Ne? Und da müssen sie also erstmal eine Menge Ressourcen zusammenpoolen. Und das ist die Frage, ob das überhaupt möglich sein wird über so viele Firmengrenzen hinweg, um dann da überhaupt was anfangen zu können.
Also die Absprache ist ja schon viel komplizierter, ne? Im Gegensatz zu bei Apple. Ne? Apple hat das alles in einer Hand, sie machen alles selber und damit hast du oben Tim, der entscheidet. Ja? Und da ist das eben dann nicht so, da ist das dann halt der Intel-CEO und dann vielleicht noch von Microsoft und dann noch von HP und, ne? Und das kommt ja alles von wem anders und das abzustimmen, zu koordinieren, das sehe ich schon als schwierig an, wenn nicht sogar unmöglich. Und jetzt nochmal als kleine Anekdote, ich lache mich ja tot, wenn der Mac-Markt irgendwann unglaublich ins Unermessliche steigt, wenn man merkt, die anderen kommen nicht mit. Ne? Das wäre dann auch witzig. Kann ich mir nicht vorstellen, aber wäre witzig.
Ja, aber das wäre ja jetzt letzten Endes die Befürchtung, die man an den Tag legen müsste. Ne? Jetzt nehmen wir an, Apple legt so vor, wie wir das jetzt ahnen. Ne? Da kommt jetzt ein M1X und ein M1Z oder irgendwie sowas, die dann einfach brutal gut sind. So brutal, brutal gut, dass sie alles platt machen. Alle Xeons, alles, was irgendwie, ne? Alles im Schatten. So, und die gibt es jetzt halt eben nur bei Apple. Und dann jetzt kommen dann die Serverbetreiber und sagen, hey, wir wollen sowas. Ne? So, und Apple sagt, verkaufen wir nicht. Ne? Tun sie ja nicht, grundsätzlich nicht. So, Punkt. So, dann stehen sie da. So, und also irgendjemand muss sich positionieren als Konkurrent für Apple.
Ja, die Frage ist halt, wer. Die Frage, finde ich, ist eigentlich, warum nicht? Also, ich weiß, warum Apple die Hardware nicht weiterverkauft, ne? Aber warum machen sie nicht aus macOS ein gutes Serverbetriebssystem? Sie hatten ja schon mal eins, ne? Und bieten das dann zum großen Verkauf an, wenn du so ein krass gute Performance hast. Wieso denn nicht?
Ja, ja gut, interessiert sie einfach nicht. Ne? Also Steve hat das, glaube ich, damals, als er den Laden gerettet hat, deutlich gemacht, dass dieses nach außen hin Lizenzieren eigentlich
einen Schaden ausgelöst hat. Nichts lizenzieren, du musst die Hardware und die Software kaufen.
Oder beides. Ach so, du meinst jetzt direkt Server verkaufen. Ja, aber die wollen ja nicht deine Server kaufen. Ne? Amazon und so, die wollen ja dann ihren eigenen Scheiß
machen. Ja, okay, nee, dann funktioniert es nicht mehr, ja, klar.
Okay, Amazon fängt jetzt auch an, selber Prozessoren zu bauen, ne? Oder macht schon. Aber das wird wahrscheinlich für deren Use Cases reichen, aber es stinkt halt eben nicht gegen jetzt diese M1 oder die andere Schiene der Mac-Prozessoren also, ja, an, wahrscheinlich.
Also ich bin auch unglaublich gespannt. Ich glaube wirklich, wenn das so weitergeht, also wie gesagt, warten wir mal auf die nächsten Geräte von Apple und wir erwarten ja jetzt viel. Und ich glaube auch nicht, dass wir enttäuscht werden. Ich glaube schon, dass das ein Wendepunkt ist in der Computerentwicklung. Das glaube ich schon.
Ja,
es kann sehr gut sein, dass das ein Wendepunkt ist. Weil warum soll ich, egal wie günstig die anderen sind, das kaufen, wenn Apple die sechsfache Leistung auf einmal an den Tag legt? Na, also deswegen.
Gut, wobei bei sechsfachen, da müssen wir natürlich erst noch ankommen.
Naja, okay, ne? Aber doppelt, ja. Nehmen wir mal die doppelte oder zweieinhalbfache Leistung und dabei auch noch weniger Energie verbrauchen. Also.
So. Ja, also wird auf jeden Fall spannend bleiben. Ich denke mal, damit können wir zumachen, oder? Ja, in diesem Sinne ist schon spät geworden. Wir reden nicht mehr lange. Ich würde sagen, wir wünschen einen schönen Abend, guten Tag. Vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt in die Antwort auf alles. Wir haben alle Fragen beantwortet.
Offenbar, ja.
ansonsten Beschwerdemails bitte an nerds@apfelnerds.de. Ja, wir bekommen gerne Post. gerne. Ja, ich wollte nicht lange reden. Also, schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Bis dann. Ciao.
Ciao.